Viele Leute gehen ja mit, die haben Bauchschmerzen bei der Arbeit, die hassen die Arbeit, die hassen ihren Chef und die haben so viele Probleme mit der Arbeit, aber die müssen hin, weil sie halt im Konsum leben und halt der neue BMW ist denen wichtiger, wie die Rente 20 Jahre früher. Also ich verstehe das nicht, die Prioritäten finde ich als falsch gesetzt, also, aber muss jeder für sich selbst entscheiden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Dieses Mal zu einer etwas längeren Folge wieder einmal, aber du wirst es nicht bereuen, wenn du die Folge bis zum Ende hörst. Denn ich habe Tim Schäfer zu Gast. Tim ist erfolgreicher Finanzblogger seit vielen Jahren. Er ist Börsenjournalist und er hat die finanzielle Freiheit erreicht. Und darüber wollen wir in den kommenden knapp 105 Minuten sprechen. Und ich kann dir jetzt schon verraten, es sind super tolle Aussagen dabei. Die Geschichte ist sehr rund. Der rote Faden ist auch im Interview erkennbar. Und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und eigentlich hatte ich nicht vor, schon wieder so eine lange Folge zu machen. Aber es hat sich dann einfach so entwickelt und das Gespräch habe ich einfach laufen lassen. Und ich glaube, man hört es auch, dass Tim eine Menge Spaß hatte. Und ich hoffe, dass du dich da etwas inspirieren lassen kannst von den Aussagen von Tim zu den Themen Konsumverzicht, Vermögensaufbau und auch finanzielle Freiheit. Präsentiert wird dir diese Folge von StarMoney, der führenden deutschen Online-Banking-Software für Privat- und Firmenkunden. Egal ob Kontoverwaltung, mitdenkendes Haushaltsbuch oder ein hoher Sicherheitsanspruch, mit StarMoney hast du alle deine Konten und Depots jederzeit sicher im Blick. Und für mich persönlich ist das mit meinen 20 Konten unabdingbar, aber auch mit weniger Konten profitierst du nachhaltig davon. Du bist jederzeit auf dem aktuellen Stand und kannst dank Kontostandprognosen deine Ausgaben besser planen. Auch Versicherungen und Verträge haben hier ihren Platz. Ganz neu auf dem Markt sind StarMoney 11, StarMoney 11 Deluxe und StarMoney Business 8, in welche das Kundenfeedback eingeflossen ist und was gemeinsam mit der Community entwickelt wurde. In den neuen Versionen gibt es neue intelligente Finanzassistenten, mit denen sich beispielsweise Rechnungen bequem per Scanner oder Smartphone einscannen lassen und alle Daten automatisch direkt in einen Überweisungsträger übertragen werden. Die Software lässt sich zum Festpreis oder im Flat-Abo für PC, Mac, im Web oder als App kaufen. Und für dich als Hörer des Finanzrocker-Podcasts gibt es bis zum 19.03.2017 15% Rabatt auf die neuen Versionen StarMoney 11, StarMoney 11 Deluxe und StarMoney Business 8. Dazu musst du nur den Code Finanzrocker auf starmoney.de eingeben. Wer es vorher lieber erstmal testen möchte, kann dies 60 Tage lang in Ruhe machen und sich erst danach entscheiden. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Dieses Mal habe ich mit Tim Schäfer einen Interviewgast, der von euch sehr häufig gewünscht wurde. Und ich freue mich daher sehr, dass Tim sofort zugesagt hat, als ich ihn gefragt habe, ob er nicht in meinen Podcast kommen möchte. Und das freut mich natürlich sehr. Und wir haben, ich glaube, komplett andere Ansichten in dieser Podcast-Folge als bisher. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, was Tim alles erzählen wird. Aber zunächst ein herzliches Hallo nach New York und willkommen im Finanzrocker-Podcast, Tim.
Ja, hallo Daniel, vielen Dank für die Chance. Ich freue mich drauf und bin geehrt, dass es da so einige Anfragen gab.
Ja, aber ich meine, du hast ja auch sehr, sehr viele Blogleser, die dir auch schon sehr, sehr lange folgen. Und ich verfolge dich jetzt ja auch schon seit 2 Jahren und bin immer wieder von deinem Content begeistert. Aber du machst ja darüber hinaus auch noch eine ganze Menge mehr. Und vielleicht magst du dich einmal den Hörern vorstellen, die dich noch nicht kennen und auch noch nicht deinen Blog.
Ah ja, okay, mein Blog heißt timschäfermedia.com und ich bin Wall Street Korrespondent. Ich arbeite überwiegend für den Finanzen Verlag, also für die Euro am Sonntag und Börse Online und Finanzen.net. Und da mache ich eben Interviews und zum Beispiel, ich spreche mit vielen Value-Investoren und schreibe viel über Buffett und dann schreibe ich auch über Blue Chips. Und so, also im Grunde die großen Aktien, die es so gibt an der Wall Street. Mhm. Und dann arbeite ich auch noch für andere Verlage, für kleinere, für einen Börsenbrief und so. Also ja, das ist aber kein Job, der jetzt morgens beginnt irgendwie im Büro, sondern ich kann mir das frei einteilen, weil ich freier Mitarbeiter bin.
Beginnen möchte ich unser Interview mit einem Zitat, das ist mir vor einiger Zeit praktisch auf dem Bildschirm geflimmert. Und das Zitat ist von Friedrich II. Dem Großen. Und er hat mal gesagt, Luxus treibt den Menschen zu keiner einzigen Tugend an, sondern erstickt meist alle besseren Gefühle in ihm. Was bewirkt so ein Zitat in dir?
Ja, im Grunde hat er recht, weil die schönsten Sachen im Leben, die sind ja im Grunde gratis oder die kosten ganz wenig. Das kann zum Beispiel der Spaziergang sein am Strand oder irgendwo der Sonnenuntergang in den Bergen oder wenn du in irgendeiner Holzhütte bist am See, beim Lagerfeuer mit der Familie oder mit deiner besseren Hälfte. Ich finde, dass, der Konsum muss ja nicht unbedingt jetzt das Tollste auf der Welt sein, sondern oft ist es eben gerade, dass diese Gratis-Sachen, die Waldwanderung oder die Fahrradfahrt mit Freunden irgendwie durch New York oder so, das kann super sein. Und das muss jetzt nicht unbedingt die Segeljacht sein, sondern es kann auch ein altes Holzboot sein oder ein Paddelboot oder ein Kanu oder so. Also ich glaube, das wird auch oft durcheinander gebracht, dass der Porsche dann das tolle Erlebnis sein muss. Das kann auch ein Fahrradfahrt sein.
Ja. Selbst in New York.
Ja, genau, gerade da. Also ich habe zum Beispiel lange Zeit in WGs gewohnt und eine Zeit lang sogar auf einer Luftmatratze oder einfach eine Matratze auf den Boden gelegt. Und das war mitunter meine schönste Zeit. Also ich hatte kaum Sachen, aber ganz einfach und mit ganz wenig Dingen kann man ganz zufrieden leben. Also man braucht gar nicht viel zum Glücklichsein. Und ja, wir leben in der Konsumgesellschaft und da ist mir aufgefallen, dass viele Leute, die laufen dann aus lauter Langeweile oder weil sie es irgendwie cool finden, dann in diese Shopping-Malls oder gehen zu Amazon und kaufen dann jedes Wochenende irgendwelche Dinge. Aber ich weiß gar nicht, ob das einen dann so glücklich macht auf die Dauer, weil dann gibt es immer wieder einen neuen Flachfernseher und der dann noch toller ist und ein neues Handy und Computer und so weiter und ein neues Möbelstück, aber bringt es das dann wirklich, die Zufriedenheit? Also ich glaube eher nicht.
Du hast deinen Fernseher, glaube ich, auch abgeschafft, ne?
Ja, genau. Ich hatte so einen uralten, den hat mir eine Nachbarin geschenkt, als sie umgezogen ist. Das war so ein Röhrenfernseher. Und den habe ich dann noch benutzt, aber ich habe dann auch das Kabelfernsehen gekündigt, weil ich habe auch, glaube ich, zu viel Zeit verplempert. Und dann wirst du auch berieselt von der ganzen Werbung und so. Und der dritte Punkt, warum ich das gemacht habe, war, das war auch relativ teuer. Also Kabelfernsehen und Internetanschluss ist ziemlich teuer in New York. Also ich war da bei Time Warner Cable und ich glaube, da war die Rechnung im Monat so $140 oder so. Also da wirst du arm.
Ja.
Ja, und seitdem ich das abgestellt habe, also ich schaue Netflix, das schaue ich mir jetzt gerne an, oder mal bei Hulu oder so, ja. Oder YouTube, da gibt es ja auch tolle Dokumentationen, und das reicht mir.
Und in New York brauchst du ja auch kein Auto, ne?
Nee, in New York, du hast eine super U-Bahn, das ist nicht teuer, da kannst du bis zum Flughafen fahren und dann noch umsteigen in Busse und so, das gibt es dann ein Transferticket, das ist alles relativ bequem, es fährt die ganze Nacht durch. Und du bist sogar schneller mit der U-Bahn als mit dem Auto, würde ich sagen. Weil mit dem ganzen Parken, das ist gar nicht so einfach. Das ist eine komplett überfüllte Stadt, was Autos angeht. Oder du kannst auch Uber und Lyft nutzen. Das ist viel günstiger wie ein Taxi und viel bequemer, wenn du die Applikation auf dem Handy hast, geht es mit einem Knopfdruck und das kostet sich dann vielleicht $10 oder $7, je nachdem, wie weit du gehst. Und wenn du da noch die Option hast, dass du das teilst, das Taxi, also den Uber-Fahrdienst, wird es dann noch günstiger. Ich glaube, in Deutschland ist das ja verboten, gell?
Ja, Uber ja. Also wir haben ja so andere Dienste wie MyTaxi oder so. Das ja. Setzt sich ganz langsam durch, aber das ist natürlich kein Vergleich jetzt mit Uber.
Ja. Ja, also insofern, du kannst in New York auch überall hinfahren. Da gibt es ja auch so Fahrradstationen, wo du so Fahrräder von Citibank mieten kannst. Und du brauchst keine Auto, macht keinen Sinn. Es ist mörderteuer parken, die Parkgebühren. Und dann, wenn du in die Tiefgarage gehst, musst du dann so einem, da so diesem Wächter, den Schlüssel in die Hand geben. Und dann musst du erstmal 100 Autos umparken, damit er dein Auto findet. Und,
oh Gott.
Und dann musst du dem jedes Mal auch noch ein Trinkgeld in die Hand drücken und so. Und also, das macht keinen Sinn, ein Auto in New York.
Ja. Aber du hast eben sehr gut schon mal ein paar deiner Ansichten wiedergegeben, denn dein Mantra lautet ja, spare, investiere und genieße dann die finanzielle Freiheit. Du hast ja bei deiner Vorstellung auch gesagt, du bist auch zeitlich sehr frei mit deinem Job und du siehst Konsum als Volkskrankheit an. Das ist ja schon ein hartes Wort. An welchem Punkt hast du dich denn gegen den Konsum entschieden und für das Sparen? Gab es da irgendwie so einen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also ich bin, also meine Eltern, mein Vater ist gelernter Schlosser, meine Mutter hat genäht für die Nachbarn und Freunde und so. Also als ich aufgewachsen bin, war das schon ziemlich arm. Es waren sehr arme Verhältnisse. Und wir waren in der Dachgeschosswohnung, also ganz oben mit so Dachschrägen und so. Und da war das Geld war halt ziemlich knapp und da gab es dann halt Nachbarn und Freunde oder in der Schule Leute, die schon mehr hatten und dann denkst du halt schon nach. Und ich habe das Grundlegende bekommen von meinen Eltern, bezahlt bekommen, aber wenn ich was mehr wollte, irgendwie eine tolle Hose oder Schuhe oder so, dann hat meine Mutter gesagt, also da musst du dann selbst sparen und arbeiten für, also das bezahlen, wenn du jetzt Cowboy-Stiefel willst, die 100 Dollar was weiß ich, weiß gar nicht mehr, wie viel das war, oder 80 Euro oder D-Mark kosten, dann musst du dir das selbst zusammensparen. Und ich fand das eigentlich gut, weil da lernst du schon als, schon im Grunde, wenn du 12 bist oder so, irgendwie aufzupassen. Und du kannst ja halt nicht alles kaufen, was du dir gerade so wünschst. Ich glaube, ich habe da viel gelernt von. Ein Urlaub, wenn ich in Urlaub gehen wollte, da hat mein Vater mich dann irgendwie auch mal in den Bus gesetzt und dann musste ich nach Athen fahren. Das hat ja, glaube ich, 2 Tage gedauert, weil da war halt kein Geld da für ein Flugzeug. Ja. Also einerseits ist es gut, andererseits war es zum Teil auch hart. Mhm. Ja, und ich glaube, da ist dann die Basis gelegt worden und da habe ich mir dann auch gesagt, Mensch, also ich habe dann auch Nebenjobs angenommen, weil ich hatte auch Wünsche gehabt, ich wollte dann irgend so einen teuren Gürtel haben und so. Und dann habe ich nach der Schule immer so Nebenjobs gehabt, Zeitung ausgeteilt am Wochenende. Und dann bin ich mit dem Fahrrad ins McDonald's gefahren und habe da gearbeitet für wenig Geld, je Stunde. Aber dann habe ich auch gesehen, wie schwierig das eigentlich ist alles. Gell? Und dann passt du halt schon auf, dass du dein Geld auch nicht verplemperst.
Und wann war so der erste Moment, wo du gedacht hast, ja, das Geld, was ich jetzt gespart habe, das sollte sich vermehren. Das möchte ich gern investieren. Gab es da auch so einen Punkt, wo du gesagt hast, ich teste das mal aus? Oder wie kam das, dass du in Aktien investiert hast?
Ja, also ich habe dann auch so ein Sparbuch gehabt und so Genossenschaftsanteile bei, ich glaube, das war eine Raiffeisenbank. Und da habe ich halt auch geschaut nach den Zinsen und so. Und irgendwann habe ich dann Bücher gelesen, Peter Lynch und so. Und das war so ganz, vielleicht war ich da 20 oder 19 oder so, da habe ich dann angefangen, die ersten Aktien zu kaufen aus der Region und da war auch eine Aktie SAP drunter, die habe ich heute noch, also da habe ich immer Buy and Hold gemacht eigentlich. Ja, das war also schon relativ früh zum Glück, wobei ich habe auch Bausparen gemacht und habe dann auch meine ersten Erfahrungen gesammelt mit einer Wohnung und so und mit einer Hypothek und mein Ziel war immer, was aufzubauen und irgendwie Zinsen oder Dividenden zu bekommen. Und das war bei meinen Eltern zum Teil auch so, dass die hatten halt auch eine relativ schwierige Zeit. Und dann hat mein Vater mehr verdient, aber dann haben sie auch größere Wünsche bekommen. Und dann hatten sie sich, der Wunsch war dann, so ein Haus zu haben. Und dann hatten sie halt auch eine zu hohe Hypothek genommen, beziehungsweise es kam dann so eine Hochzinsphase. Mhm. Und dann ist es halt schwierig geworden. Und ich habe da als das Elend gesehen, wenn du in der eigenen Familie, wenn es dann halt Geldprobleme gibt und so. Und das wollte ich dann halt nie mehr erleben. Und deswegen habe ich immer gearbeitet mit Nebenjobs und so. Und ich war immer vorsichtig mit Geld und wollte eigentlich finanziell frei sein, von früh an.
Und dann hast du ja angefangen, über die Börse auch zu schreiben. Das kam dann wahrscheinlich nach deinen ersten Investments, ne? War das Interesse da so groß, dass du gesagt hast, ich möchte gern damit auch was zu tun haben, mit dem Thema Börse?
Ja, ich wollte ein bisschen in den Journalismus und dann bin ich in der Stadt zu so einer Lokalzeitung gegangen und habe gefragt, ob ich da schreiben kann. Aber ich habe da auch über alles Mögliche geschrieben. Also so über die Wahlen und irgendwelche Reden in der Stadtversammlung und so. Und irgendwelche Vereine und Karneval und so. Aber dann bin ich immer mehr drauf gekommen, dass ich halt mehr machen will über die Sparkasse oder über das Bauhaus, das es dort gab und so. Und dann habe ich mehr und mehr das entdeckt, ja. Ja.
Und wie hat sich dann nach New York verschlagen?
Nach New York, das war immer mein Traum. Ich habe einen Urlaub hier gemacht.
Ja.
Und das hat mir gefallen und so der amerikanische Stil. Und ich wollte auch immer so ein Highschool-Jahr machen in den USA, aber damals der Schuldirektor hat mir das ausgeredet, er hat gesagt, Mensch, wir können dir das eine Jahr nicht anerkennen für dein Abitur und so. Das wäre ein verlorenes Jahr, hat er gemeint, mach doch erst dein Abitur, wenn du studierst, dann geh doch nach USA und dann kannst du das machen als Student. Und dann habe ich halt das Abitur gemacht und dann als Student kam auch nicht so die Chance, da war ich dann auch nur 2 Monate oder 3 Monate in so einem Austauschprogramm in Indianapolis. Und dann wollte ich halt immer wieder das nachholen und dann habe ich bei Herrn Prior gearbeitet, das ist ein Börsenbriefherausgeber in Frankfurt und der hat einen Freund in New York gehabt, den Heiko Thieme und dann habe ich den Herrn Prior gefragt, ob er mich entsenden könnte für 3 Monate und dann habe ich das verlängert auf 6 Monate und dann bin ich einfach länger geblieben und dann sind aus den 3 Monaten dann später 10 Jahre geworden. Und das war eine super Zeit und ich bin immer noch sehr gerne in New York, das ist eine super Stadt. Du kannst hier so viele Sachen machen, das so international, so global und du kannst auch in der Investment-Community, da gibt es also enorme Angebote und Kultur und Musik und Theater, es ist unglaublich, ja. Du hast viele, viele schöne Seiten, natürlich ist es auch kein Paradies. Ein Nachteil ist, das Leben ist schon relativ teuer, also das Wohnen ist teuer, ja.
Aber du hast ja von Anfang an in WGs gewohnt, das hattest du ja auch
richtig
gesagt,
ja.
Teilweise einfach
ja.
Nur auf einer Matratze.
Ja.
Aber du hast parallel immer weiter gespart, oder? Alles, was reinkam,
richtig, ja.
Hast du angelegt.
Ja, ich habe in Deutschland habe ich noch eine Wohnung gehabt, die habe ich dann erstmal behalten und ich hatte noch ein Auto in der Garage, aber das habe ich dann nach und nach alles aufgelöst und die Wohnung habe ich dann vermietet. Mhm. Aber hier immer auf Sparflamme, weil ich meine, die Kosten sind schon enorm. Weißt du, wenn du hierher kommst, ich habe jetzt kein Mördergehalt verdient. Mhm. Da habe ich dann halt auch aufgepasst, also eine WG musst du rechnen, $1,000 so mindestens in Manhattan. Mhm. Und das ist ja auch keine kleine Summe.
Nee.
Und dann musst du ja noch andere Kosten hinzutun. Und so, ich hatte dann noch so ein kleines Büro und so mit so Stellwänden, das heißt Cubicles. Das waren auch nochmal Kosten und insofern bist du ja schon gezwungen aufzupassen, gell? Du kannst ja nicht einfach hergehen und dann einfach so mal shoppen gehen und dann hast du eine kleine Wohnung zur Miete, wenn du das selbstständig irgendwie eine finden willst, mindestens $2,000 oder $2,500 kostet das. Und das ist nichts Besonderes. Das ist so, die sagen dazu Studio. Das ist im Grunde ein großer Raum und da ist abgetrennt so eine Kochnische und ein Bad, aber nichts Großartiges. Das kostet $2,500. Also die Stadt, also Manhattan ist schon teuer, insofern die WGs helfen dir auch, Anschluss zu finden und dann Freunde zu finden und so. Das war eine super Zeit, also ich habe das nie bereut.
Du postest ja auch immer wieder Fotos aus deinem alten New Yorker Leben, aus den WGs und ja. Damit sich die Leute halt ein Bild machen können, wie du gelebt hast und dass es halt sehr spartanisch war.
Ja.
Und ich glaube, das kommt halt sehr nahbar rüber und deswegen folgen dir dann eben auch so viele Leute.
Ja, ich habe da noch ein paar Fotos. Ich glaube, ich mache da noch mehr rein. zu und ich bin halt angekommen, ich hatte einen Koffer gehabt und da war alles drin, was ich so brauche an Kleidung. Und dann die ersten 2 Wochen oder 10 Tage war ich in einem ganz billigen Hotel. Und die Zeit habe ich dann genutzt, um eine WG zu finden. Und da war auch so ein bisschen so Zeitdruck da, weil der Markt ist total gefragt. Und dann, wenn du eine schöne Wohnung hast, wie die eine, wo ich jetzt die Fotos gepostet hatte, die hatte eine schöne Küche gehabt von Ikea und die hatte so viele Töpfe und Pfannen und alles und die war total super freundlich. Und die hat das dann bei Craigslist, das ist so in Deutschland gibt es ja, wie heißen die, Quoker oder Sperrmüll, so auf so Webseiten, wo du so Fotos hochlädst und so. Und die hatte das gepostet und die sagte mir dann, Mensch, da kam jetzt, heute kamen 40 Leute, ich saß mit meiner Freundin da und da kamen 40 Leute, ständig hat es geklingelt. Aber die hat mir dann den Zuschlag gegeben, ich weiß auch nicht warum, aber das war eine super Zeit, das war total kultig.
Ja. Ja, das Thema finanzielle Freiheit spielt bei dir ja auch immer eine sehr, sehr große Rolle. Hast du die denn schon erreicht durch dieses sparsame Leben oder ist es nach wie vor noch ein Ziel, wo du hin möchtest?
Ja, ich glaube, ich habe die schon erreicht. Wobei, also es gibt ja diese 4%-Regel, also das ist so eine grobe Richtung, dass du kannst also von deinem Portfolio, von deinen Finanzassets 4% im Jahr verkonsumieren. Und wenn du das machen würdest über lange Frist, erhältst du den Kernbestand. Weil man sagt ja im Schnitt, sag ich mal, steigt die Börse, was weiß ich, wenn du jetzt annimmst 8%, dann bist du auf der sicheren Seite, wenn du 4% entnimmst, ja. Oder sagen wir mal, wenn im langen Schnitt jetzt die nächsten 10 Jahre steigt die Börse um 7% und du nimmst 4%, erhältst du ja immer noch die Kernstruktur, du gleichst die Inflation aus. Und ja, also bei mir ist es so, dass ich habe aber Angst davor, einen Teil immer zu verkaufen, einen kleinen Teil. Insofern kann ich, also die Dividende, die kann ich entnehmen. Und ich habe eine kleine oder eine mittelgroße Wohnung, habe dann Mieteinnahmen und habe also Nebenjobs. Und dadurch ist also finanzielle Freiheit, sage ich mal, mit kleinen Nebenjobs ist bei mir möglich. Ich könnte sie mir auch komplett leisten ohne Arbeit, aber dann müsste ich Aktien langsam verkaufen und da habe ich irgendwie Bedenken vor. Und ja, vielleicht ist es auch eine Angst. Aber mir macht die Arbeit Spaß, das ist eine super Arbeit und ich habe da super Möglichkeiten. Ich habe da also wirklich Verlage gefunden, die mir sehr viel Freiheiten lassen in der Themenplanung und über was ich schreibe. Und das ist also ein Hobby von mir. Mir macht es Spaß. Ich gehe auch gern zu diesen Konferenzen. Ich mache Interviews mit Value-Investoren. Und da triffst du mal Leute, die managen 100 Milliarden Dollar und so. Eine Stunde lang kannst du die interviewen. Das ist total aufregend.
Das kann ich mir vorstellen. Und ja. Du hast ja ständig auch neue Leute, die du dann interviewst, ne?
Genau. Und ich habe auch neue Verlage, die an mich herantreten. Ich arbeite jetzt auch viel mit dem Simon Betschinger zusammen, den habe ich damals bei Herrn Prior kennengelernt, da war der damals Praktikant und der hat ein ganz tolles Magazin, das heißt Aktienmagazin. Mhm. Und er macht auch zum Thema Long-Term Investing, also Buy and Hold, macht er einiges. Und da kannst du dann, hast du dann die Leute, die lassen dir viel Freiraum und dann macht das natürlich super Spaß, wenn du dann dein Thema präsentieren kannst, Value Investing und Buy and Hold. So nach dem Motto Warren Buffett und so, also das ist mein Steckenpferd.
Das heißt, du investierst auch nach dem Value Investing, du hast jetzt keine Dividendenstrategie, keine reine, sondern guckst dann auch schon, wo sind Unternehmen, wo ich investieren kann, die dann langfristig sich dann auch signifikant erhöhen.
Ja, also wenn du bei Warren Buffett guckst, sind es meistens Dividendenaktien, so ganz, im Grunde so ganz langweilige, so Hausmannskost, so Verizon oder American Express, die zahlen dann über ganz lange Zeiträume immer eine stetig steigende Dividende und die Gewinne steigen auch stetig, langsam, Wells Fargo, das ist eigentlich wie so eine Linie, das geht immer höher über Dekaden hinweg, also immer so Aktien auch, die nicht so arg schwanken, man bezeichnet die mit einem niedrigen Beta, das ist so ein Fachausdruck, so ein Fachchinesisch, aber das heißt im Grunde, das ist wie so eine Art Versorger. Oder Aktien wie so Putzmittel und Lebensmittel, die so ein stetiges Basisgeschäft haben, so Seifen und Waschmittel, verkaufst du ja im Grunde regelmäßig. Da gibt es keine großen Spitzen und keine großen Einbrüche. Und so Aktien eigentlich, so langweilige Dinge, wie ein Telefondienstleister oder so.
Ja. Aber vieles vermischt sich ja jetzt mittlerweile. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen Telefondienstleister anguckt wie AT&T, die jetzt Time Warner gekauft haben, oder Disney kauft ja auch immer ganz viele unterschiedliche Unternehmen dann dazu und wird dann zum Burggrabenunternehmen. Eigentlich ist es ja eine ganz spannende Szene momentan dann auch mit den ganzen großen Unternehmen, die immer größer werden. Oder siehst du das ein bisschen bedenklich?
Ja, also das sind halt auch Monopole. Ja, du hast schon recht, das ist bedenklich aus Konsumentensicht, weil du hast zum Beispiel AT&T und Verizon. Ich glaube, die haben 80% vom Markt. Und dann hast du halt die zwei anderen, die teilen sich die 20% und die kämpfen eigentlich ums Überleben. Oder das ist ist zum Teil schon bedenklich. Du hast recht, die Medien werden immer größer. Das sind so riesen Konglomerate. Ja. Und aus Konsumentensicht, auch bei den Fluggesellschaften ist es schlecht, aber aus Aktionärssicht ist es natürlich gut, wenn du die Airlines hast, die alle fusionieren und dann ein paar pleite gehen und so. Mhm. Ja, also der Warren Buffett kauft ja auch am liebsten diese Monopole, weil da weiß er, die bestehen lange vor dir, haben eine Preismacht und die kann niemand irgendwie attackieren. Wenn du so eine Eisenbahn hast, dann wird kaum einer auf die Idee kommen, dann eine Schiene nebendran zu legen. Mhm. Die haben dann schon eine extreme Macht, das stimmt.
Mhm. Aber Warren Buffett investiert ja auch in so Mini-Unternehmen wie Louis zum Beispiel in Deutschland. Das ist ja jetzt sein neues Steckenpferd und hat ja noch ein deutsches Unternehmen dann mit übernommen. Ist sowas auch was für dich, dass du in kleinere Werte investierst oder gar nicht?
Ja, das habe ich früher gemacht, in kleinere Werte. Ich habe zum Beispiel CTS Eventim gekauft. Das war damals so mehr oder weniger Turnaround-Kandidat und die habe ich auch noch behalten, aber das war ein Monsteranstieg. Wobei ich habe da auch Fehler gemacht. Ich habe auch in kleinere Sachen investiert, die sind dann pleite gegangen. Insofern heute, wenn du älter wirst, und dann wirst du, glaube ich, auch konservativer und dann gibt es ja von Warren Buffett so eine Regel, verliere niemals Geld, Regel Nummer 1. Und Regel Nummer 2, vergesse nie Regel Nummer 1. Also ich habe Fehler gemacht und bin jetzt mehr so in den Blue Chips, so die ganz langweiligen Dinger, so die Lebensmittelaktien und so und Nike und so Sachen. Ich glaube, du hast ja auch mal Adidas gekauft, gell? Das ist auch eine super Aktie.
Ja, also die habe ich mittlerweile mit sehr viel Gewinn wieder verkauft, aber das sind natürlich auch riesengroße Werte und als die so extrem geschwankt sind, also Adidas ist ja auch ordentlich nach unten gegangen, da habe ich halt überlegt, warum das so ist und ob das jetzt die nächsten 10 Jahre so ist oder ob sich das dann wieder ändert und bei Adidas habe ich mir persönlich die Antwort gegeben, nee, die gehen wieder hoch und so kam es ja dann auch.
Ja, die haben jetzt auch einen neuen Vorstandschef, gell, der ziemlich gut ist. Der war, glaube ich, vorher bei Henkel, oder?
Genau, der Kaspar Hochstedt.
Ja, der ist ziemlich clever. Ich glaube, deswegen ist auch die Aktie so stark gestiegen, oder? Weil die dem ein bisschen Vorschusslorbeeren geben.
Ja, einerseits das, andererseits hat Heribert Heine halt auch sehr gute Ergebnisse präsentiert. Und das kam halt sehr, sehr gut an im Markt nach den Gewinnwarnungen dann vorher.
Ja. Und ziemlich starke Cashflows, die entschulden sich, ich glaube, die sind schon ziemlich stark schuldenfrei. Ja. Und die haben auch gut Sachen saniert, gell, die Reebok und die Golfsparte und so, die schwierig war. Ich weiß gar nicht, ob sie das eingestellt haben. Aber sowas, klar, wenn man sowas kauft, und da wäre ich eher dafür, wenn man dann einfach sowas durchhält, wegen Zins, vielleicht so 30, 40 Jahre oder gar nicht ans Verkaufen denkt. Und dann steigt auch die Dividende immer weiter und dann kannst du, ich habe jetzt gestern zum Beispiel einen getroffen, so einen älteren Amerikaner, der war so 54, der arbeitet für die Stadtverwaltung in New York, der ist Ingenieur und der hat mir erzählt, der hat schon $45.000 im Jahr Dividenden. Der will jetzt in 2-3 Jahren in Rente gehen. Und ich kenne eine Krankenschwester, die hat 1 Million im Depot.
Million. Ja, es gibt ja auch diesen Parkplatzwächter, der finanziell frei ist. Das ist ja auch eine sehr bekannte Geschichte in den Staaten. Ne?
Richtig, so Leute, weil du hast halt viel bessere Aktiensparmöglichkeiten, die steuerlich bezuschusst werden. Also du sparst aus dem Brutto direkt und oft gibt der Arbeitgeber noch was dazu. Und wenn du das dann halt mit Buy and Hold machst und immer was obendrauf gibst oder mit einem ETF und das über 30, 40 Jahre, das ist ein Monster, das ist ein Schneeball, der zur Lawine wird.
Warum verstehen die Deutschen das nicht?
Das ist, glaube ich, so, wir haben halt in Deutschland irgendwie so, naja, der Amerikaner ist ein bisschen wagemutiger, ein bisschen moderner. Und in Deutschland, ich glaube, wir liegen so 20 Jahre zurück im Denken mit diesem Riester, das ist ja ein Garantieprodukt. Und das ist schon mal von der Strukturierung ein Fehler, weil ohne Risiko kannst du keine gute Rendite kriegen, gell? Das ist ja im Grunde so Sparbuch sparen mit hohen Abschlussprovisionen und Gebühren. Und das ist mehr so eine Art Versicherungsprodukt. Der Deutsche ist so grundsätzlich ein bisschen so risikoavers. Wahrscheinlich hängt es auch mit dem Krieg zusammen, der bei uns passiert ist. Der hat halt alles zerstört, die ganzen Währungsdinger. Der Dollar ist halt schon länger da und die Amerikaner haben zwar auch gelitten, aber der Weltkrieg fand halt bei denen nicht auf der Bodenfläche statt. Insofern, ich glaube, die sind auch alle so zuversichtlicher und so, was so die Grundeinstellung angeht.
Das finde ich sehr spannend. In den USA gibt es ja auch sehr, sehr viele Leute, die Coupons sammeln. Es gibt ja da so eine richtige Bewegung, dass dann Coupons ausgeschnitten werden und dann wird einkaufswagenweise da eingekauft. Sowas Extremes gibt es hier in Deutschland aber auch nicht, ne?
Naja, aber da gibt es dann halt den Aldi und Lidl, das ist aber auch gut zum Sparen. Da kannst du die Coupons kannst du dann sparen, oder? Also, weil ja die Preise dauerhaft günstig sind.
Ist es denn so stark höherpreisig in den USA, in den Supermärkten?
Nee, ich glaube, Walmart ist schon günstig. Und dann gibt es andere, die auch günstig sind, ja. Naja, vielleicht kann man da doch was rausholen mit den Coupons. Ich mache das nicht, ich finde das ein bisschen zu nervig. Ja, aber es gibt, also was es hier gibt, klar, diese Sparbewegung, aber auch für so Gutverdiener, dass die halt Early Retirement oder die Bewegung heißt FIRE. Da geht es halt um den Frühruhestand. Das sind mehr so Gutverdiener, so Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure und so, die dann halt anstreben, vielleicht mit 40 in Rente zu gehen und nicht den sinnlosen Konsumwahn halt mitzumachen. Also anstatt einem Haus mit 4 Schlafzimmern, dann halt eine kleine Wohnung in der Nähe von der Arbeitsstelle zu nehmen, ja, und dann mit dem Fahrrad hinzufahren und dann statt im 4-Sterne-Hotel vielleicht nur ein 2-Sterne-Hotel im Urlaub zu nehmen. Und aber dann dafür, dass du halt nicht so viel konsumierst, dann früher in Rente zu gehen oder und dann später viel reist oder mit der Familie viel unternimmst und so, da ist eine Riesenbewegung entstanden und ich finde es total ansprechend.
Wie ist es denn bei dir mit dem Thema Reisen? Reist du viel oder sparst du da auch lieber dein Geld?
Ja, ich reise schon viel. Ja, viel. Also ich mache dann auch so Airbnb mit der Familie und so und mit Freunden. Und dann mieten wir uns eine große Wohnung, wo du dann vielleicht so 4 Schlafzimmer hast. Und dann teilt sie dir an die Kosten. Das ist gar nicht so teuer. Dann kannst du auch dort in so einer Wohnung dann auch kochen, irgendwo in Nizza oder in Spanien irgendwo. Und ja, das mache ich schon häufiger, dass ich dann meine Familie treffe oder Bekannte und Freunde. Und das war dann uns irgendein Land anschauen, Kroatien oder wo auch immer. Also da spare ich dann eigentlich an der Unterbringung, aber nicht am Urlaub an sich.
Weil das ist ja auch immer ein Punkt, für den die Deutschen viel Geld ausgeben. Ich meine, ich gebe dafür auch viel Geld aus, weil ich der Meinung bin, dass Reisen einen auch weiterbildet und dass man sich dann halt auch so ein bisschen auf das Land und auf die Einwohner dann einstellen muss, gerade wenn man längere Zeit irgendwo ist. Aber viele sehen es halt einfach nur in der Sonne liegen und nichts tun.
Ja, das ist nichts für mich. Also nee, ich will dann auch Museen anschauen, durch die Stadt laufen, Sachen ausprobieren. Ich gehe dann auch gerne dorthin, wo die Einheimischen hingehen. Ich frage dann oft, zum Beispiel, wenn du jetzt in der Pension bist oder so, oder du kannst ja auch schauen, Also du willst nicht in diesen touristischen Absteigen da reingehen, sondern wenn du jetzt irgendwo in Italien oder so bist, dann frage ich dann halt, wo gehen die Einheimischen hin? Das ist auch in New York viel interessanter, finde ich. Ja. Ja, das Authentische.
Was wäre da so ein Tipp?
Ja, in Brooklyn. Naja, du gehst zum Beispiel da nicht zum Times Square, weil da ist alles überrannt. Das sind die ganzen Touristen. Oder South Street Seaport ist auch so ein Touristenmagnet. Da gehst du, das meidest du halt. Du gehst dann irgendwie, läufst halt durch die Stadt und guckst dir halt auf der Lower East Side oder so, schaust du in den kleinen Nebenstraßen mal. Nimmst ein Fahrrad fest durch, man merkt es irgendwie. Ob da Einheimische drin, wenn die Bauarbeiter reingehen und so, die Polizisten, finde ich das immer interessant.
Mhm. Ja. Hat sich denn in den letzten 3 Wochen in New York sehr viel verändert, seitdem Donald Trump neuer Präsident ist?
Na, verändert jetzt so optisch nichts. Vielleicht nur, wo der halt wohnt, da ist halt alles abgeriegelt. Aber die Leute, ich glaube, die sind in New York, also Freunde und Bekannte, sind schon ein bisschen verängstigt und besorgt, weil New York ist ja so ein Immigrantenmagnet. Da sind viele, viele Immigranten, so Ausländer und so. Und Künstler, und die sind halt alle ein bisschen nervös und besorgt, manche sind verärgert, aber auch wiederum nicht alle, also du hast da viele Meinungen und Ideen, und ich meine, aus Aktionärsicht hat der hat ja im Grunde auch gute Ideen und Ansätze, weniger Regulierung und weniger Steuern, und er will ja viel in Infrastruktur investieren, also das macht ja schon Sinn. Das ist, glaube ich, für den Aktienmarkt gut, aber in Sachen mit Einreisebeschränkungen und diese ganze Reiserei und irgendwie Steuern will er erhöhen für chinesische Produkte oder mexikanische und so, das ist dann wieder, finde ich persönlich, ein Nachteil. Also gemischte Gefühle habe ich persönlich und andere, also ich höre viele besorgte Stimmen. In New York.
Aber New York ist ja jetzt auch so vom Flair anders als jetzt zum Beispiel der mittlere Westen. Das hat man ja auch im Wahlkampf jetzt gemerkt. In New York ist das schon so ein bisschen spezieller. Aber generell ist ja schon eine sehr diffuse Stimmung in den USA, oder?
Ja, aber das ist oft so, auch wenn bei so einem Regierungswechsel, glaube ich, da muss das erst alles so einpendeln und so. Und ich glaube, da hat ja auch viele Leute, die jetzt nicht so aus dieser ganzen Regierungstätigkeit kommen. Und ja, da ist viel, viel durcheinander, glaube ich, momentan. Keiner weiß so recht, wo es hingeht und was passieren wird. Aber das liegt auch daran, dass der kann ja nicht alles gerade so entscheiden, der Präsident, sondern der braucht ja eben trotzdem noch die Mehrheiten im Kongress. Und da muss der halt dann auch Überzeugungsarbeit leisten. Zum Teil brauchst du, glaube ich, für so Gesundheitsreform und so eine große Mehrheit. Da kannst du nicht einfach hergehen und so Erlasse rausschicken, sondern du brauchst die Politik dann mehrheitlich dahinter, und das ist gar nicht so einfach, weil jeder hat dann eine andere Richtung, und zum Teil hängt es dann an 2 Senatoren und so, also das ist alles ganz schwierig.
Was mich nochmal interessiert, das Thema Krankenversicherung ist ja auch in den USA ein großes Thema. Ja. Obamacare ist jetzt angenommen worden, und das soll ja jetzt wieder abgeschafft werden. Inwiefern war denn Obamacare hilfreich in den letzten Jahren?
Ja, also du hast da halt so die Masse reingekriegt, zum Teil auch zwangsmäßig, dass die halt eine Krankenversicherung haben, weil es gibt ja viele, die keine hatten, aus Kostengründen oder weil sie sich nicht leisten, also oder weil sie es einfach sich nicht leisten wollten oder konnten. Aber es ist halt schon riskant, gell? Wenn du dann irgendwie Krebs kriegst oder eine schwere Erkrankung, dann kann es sein, dass die Krankenhäuser sind sauteuer, dass du dann auf $100,000 Kosten sitzt. Gell? Und die Idee war, dass du im Grunde das Ganze, die ganzen Bürger alle versicherst, die Familien. Und der hat dann so eine kleine Strafsteuer, der Barack Obama, beschlossen. Das heißt, du musst es dann von deinem Einkommen, so eine 1- oder 2-prozentige Strafe, die, ich glaube, die ist dann immer gestiegen, von deinem Einkommen bezahlen, wenn du nicht versichert bist. Also die Grundidee war eigentlich eben, eine Krankenkasse zu geben, und die man bezahlen kann, die dann halt monatlich, was weiß ich, $350 kostet oder $300. und die bezahlbar ist und machbar und wo dann auch jeder reingeht und nicht dann die gesunden Jungen alle fernbleiben. Es ist so eine Art soziales Ding halt, wie es wir auch in Deutschland haben.
Und im Umkehrschluss, für die Abschaffung will Donald Trump jetzt die Medikamentenpreise senken, was natürlich dann an den Aktienmärkten auch wieder für Verwirrung gesorgt hat, also dass so Pharma-Werte wie jetzt CVS Health oder Novo Nordisk dann ordentlich abgestraft wurden. Wie wird es da weiterlaufen? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, die sind alle ziemlich stark eingebrochen, auch diese Pfizer und so. Aber ja. das hat auch andere Gründe. Das sind ja ganz viele Sachen, die da reinkommen. Also die haben einmal viele Patentabläufe und weil da gibt es dann Generika und da gibt es viel mehr Konkurrenz auch untereinander. Und dann sinken die Preise, wenn dein Patent abläuft, da kommen dann gleich ganz viele Konkurrenten, die warten nur drauf, dass dein Schutz abläuft. Und dann unterbieten die sich und dann sinkt der Preis, den du erzielen kannst, vielleicht um 80% oder so. Das war ein Problem. Und dann wollten die in Irland und in England Firmen übernehmen und auch den Sitz verlegen.
Medtronic zum Beispiel.
Richtig, ne? Also auch Pfizer wollte einen riesen Deal machen und so. Mit Allergan oder wie die heißen. Und mit diesem Botox-Anbieter. Und ist dann auch untersagt worden. Weil die wollen halt nicht, dass du so eine Art Steuerflucht machst, dass du einem großen US-Konzern, das ist ja, ich glaube, Pfizer ist zum Beispiel der Weltmarktführer, dann einfach den Sitz nach London verlegt und dann die Steuern in London bezahlen. So, das haben die unterbunden, deswegen hat der Kurs gelitten und die anderen auch. Das war der zweite Grund, klar, die Medikamentenpreise, die sind in den USA offen. Also du kannst als Pharmaanbieter kannst du den Preis festlegen, wie du willst. Für deine Medikamente. Und da gab es dann auch einen Aufschrei, weil manche wohl zu gierig geworden sind. Da gab es dann auch so einen Hedgefondsmanager, der so eine kleine Biotech- oder Pharma-Klitsche übernommen hat, dann die Preise erhöht um 1000% oder weiß der Kuckuck, ja. Da hat dann die Hillary Clinton hat dann sich aufgeregt, dass das sei eine Unverschämtheit und man müsse das regulieren und unterbinden. Das war der dritte Punkt und dann kommen noch viele andere Dinge, die da reinspielen. Du hast das schon, die anderen Dinge erwähnt, mit den, wenn die Medikamentenpreise dann reguliert werden, das könnte natürlich dann schon Einschnitte geben.
Macht es denn Sinn, jetzt noch in Pharmawerte so groß zu investieren, wenn die Zukunft sehr ungewiss ist? Weil Pharmawerte sind ja auch durch den Anstieg in den letzten Jahren auch ein Value-Wert gewesen, wo viele dann investiert haben.
Ja, aber jetzt sind sie ja schon wieder stark eingebrochen. Ich glaube, Pfizer und sowas müsste man nachschauen.
Geely zum Beispiel, die sind ja ordentlich eingebrochen.
Die machen ja viel im Hepatitis- und HIV-Bereich, genau. Ja, die sind ziemlich clever. Ja. Ich glaube, die haben einen KGV von 8 oder so, oder 6, weiß nicht. Ja. Und einen riesen Cashflow. Da hast du auch Patentabläufe und ich glaube auch irgendwie so gescheiterte Sachen, Projekte. Und dann gibt es natürlich auch so konservative Pharmawerte, sowas wie Johnson & Johnson. Die sind auch eingebrochen, aber die sind mehr konservativer, weil die haben auch so tägliche Konsumwerte mit drin im Portfolio und Krebsmedikamente und ein riesen Konglomerat mit Babypuder und so die und Pflaster und so Sparte, die eigentlich so Stabilität haben. Und dann hast du ein risikoreicheres Geschäft, aber als Ganzes ist das ein bisschen mehr abgefedert. Ja, also ich glaube, die Korrektur, die sind alle, haben alle gelitten. Ich glaube, die machen die Branche wirklich interessant. Und ich glaube, die ganz große Sorge, die haben ja auch total die Lobbyisten überall rumrennen in Washington und so. Ich glaube, da ist mehr Angst, als dann wirklich, ich glaube, das wird gar nicht so schlimm kommen, wie viele denken. Und dann erholt sich die Branche auch wieder, weil die hat ja eine große Zukunft mit den ganzen Zivilisationskrankheiten. Die Leute werden immer älter. Und die alte Bevölkerung, die Leute, die 60 sind und so, die wird sich ja verdoppeln in ein paar Jahrzehnten. Und da ist ein Riesenpotenzial, weil auch immer mehr Krankheiten geheilt werden können. Insofern bin ich langfristig total überzeugt, dass das eine Branche ist, wo man da eigentlich schon investieren sollte, gerade jetzt mit der großen Aufregung und Unsicherheit.
Ja, Da bin ich ganz bei dir. Also da gibt es ja etliche Werte. Also eine Novo Nordisk hat zwar viel Konkurrenz, aber die sind ja um 50% eingebrochen und die sind ja auch sehr bekannt auf dem amerikanischen Markt. Ne?
Ja.
Die werden langfristig halt auch nicht untergehen.
Nee, und dann gibt es ja noch die Fresenius Medical Care, die sind ja auch im DAX. Da steht ja die Fresenius dahinter, ein verwurzelter Konzern, ich glaube in Bad Homburg oder so sind die. Und die betreibt, ist glaube ich der Weltmarktführer für Dialysezentren. Und die sind auch eingebrochen, weil es auch irgendwie Nachverhandlungen gab und da gab es auch irgendwie so eine Krise und Vorwürfe, dass die irgendwie die Kassenbeiträge irgendwie so die Krankenkassen ausgespielt haben, um immer den höheren Satz zu kriegen. Pro Patient wird da immer so ein Einzelfall abgerechnet. Also wenn der Nierenkranke geht dann in die Klinik, kriegt dann irgendwie die Blutwäsche, dann kriegen die, was weiß ich, so einen Pauschalsatz. Aber je nach der Krankenkasse gibt es ja unterschiedliche Dinge und die haben sich wohl immer den höheren Satz rausgesucht. Dann haben die Patienten dahin gedrängt, in eine andere Krankenkasse zu gehen.
Ja. Du hast das Thema Älterwerden schon angesprochen.
Ja.
In den USA gibt es ja interessante Systeme, auch vom Arbeitgeber gesponsert, wie zum Beispiel 401k. Das ist ja so das große Thema. Und da werden die Amerikaner schon relativ früh dazu erzogen, zu investieren. In Robo-Advisor oder in Einzelaktien, in Fonds. Kann man sich da für Deutschland etwas abschauen an diesem System?
Ja, auf jeden Fall, weil das im Grunde gebührenschonend ist und renditereich durch die Aktienorientierung. Und der Arbeitgeber gibt was dazu, in der Regel. Und der Arbeitnehmer kann, wenn er das ausschöpft, aus dem Brutto relativ viel reintun. Also du kannst richtig aggressiv da reinsparen. Ich glaube, das geht sogar bis 20 oder 25% von deinem Einkommen. Und dann hinten, also wenn ich glaube 55 bist oder so, kann man das sogar noch weiter ausbauen. Das heißt, du sparst bis zur Rente aus dem Brutto. Allerdings, wenn du dann 70 bist oder 70,5 Jahre alt, musst du dann einen Mindestbetrag nehmen und dann hin, irgendwann will der Staat sein Geld. Also Washington kommt dann zu dir, wenn du Rentner bist und sagt dann, du musst hier Geld entnehmen aus dem Rentenkonto, also aus diesem Aktiendepot für die Rente. Ich glaube, das fängt dann an mit 1% oder so Mindestentnahme und das musst du dann später versteuern als Rentner. Also die haben viele Möglichkeiten. Das eine, was du genannt hast, 401k, also 401k. Und dann gibt es Roth, ROTH. Da kann man dann sparen aus dem Netto. Das wird nie besteuert. Das ist also auch eine total gute Idee. Das ist auch so ein Aktiendepot für die Rente im Grunde. Aber da kannst du einsparen aus deinem Netto heraus. Ich glaube, $5.500 pro Jahr. Und es wird nie besteuert. Du kannst vererben an deine Kinder. Und wenn du überlegst, du sparst da ein jedes Jahr 5.500 und das baut sich dann auf. Wenn du dann irgendwann stirbst und gibst das den Kindern, die lassen das dann laufen, 40 Jahre oder 50 oder 60, da können ein paar Millionen zusammenkommen. Das ist Wahnsinn. Also du hast da wirklich den Zinseszinseffekt, der kann voll laufen mit ganz niedrigen Kosten. Wir haben ja Discount-Broker in den USA, sowas wie Fidelity, Charles Schwab, Scottrade, TD Ameritrade, die sind extrem günstig. Du kannst so ein Depot einrichten, das kostet im Grunde gar nichts. Und du kannst dann einen ETF reintun, der kostet dich 0,05% oder sogar noch weniger bei Vanguard oder so. Das ist fast gebührenfrei. Also das ist also schon wirklich sehr schlau, wie man da das Vermögen langfristig aufbauen kann mit wenig Gebühren, steuerbefreit und der Arbeitgeber gibt noch was dazu. Und das haben wir, glaube ich, bei der Riester-Rente und bei Rürup sind das so Gebührenmonster und so bürokratisch alles. Ich glaube, da ist auch viel Vertrauen verspielt worden. Also von der Grundidee war es ja gut, dass man den Leuten was bietet neben der gesetzlichen Rente. Nur die Ausgestaltung, das war, glaube ich, also vom Grundsatz her schon nicht richtig ausgelegt.
Ja, wobei du hast ja in Deutschland auch sehr viele Lobbyisten, die dann einen Teil von dem Kuchen abhaben wollen, ob das nun der Bankverkäufer ist, ob es die Regierung ist, dann über Steuern. ob es die Versicherung ist, und die wollen alle ihren Teil abhaben. Und dann gibt es noch diesen Garantiezins, der dann eben auch noch irgendwie bezahlt werden muss. Und irgendwann bleibt dann halt für den Anleger nicht mehr viel übrig. Und das ist das Problem, was die meisten halt nicht sehen. Und deswegen schließen sie nach wie vor diese Sachen ab.
Genau, und dann hast du auch noch diese ganzen Vermittler, diese Deutsche Vermögensberatung und diese AWD und MLP, wie sie alle heißen. Und die wollen auch noch was abhaben. Und dann machst du so eine beim Vertragsabschluss kann sogar sein, dass ein paar Tausend gleich weg sind an Provision.
Das geht ruckzuck, hatte ich auch schon. Also und das merken halt viele gar nicht, weil das ja direkt vom Kurs abgezogen wird und das bekommen die gar nicht mit. Oder diese gezähmerten Produkte über fünf Jahre dann. Das ist eine Katastrophe und das wird heim nicht erklärt. Und das ist ja mit einer der Gründe, warum ich jetzt mit dir spreche, warum ich einen Podcast mache, damit die Leute halt irgendwie wachgerüttelt werden.
Ja, das ist also ein ganz großes Problem in der Finanzbranche. Ich meine, wenn ich ein Handy habe, dann weiß ich, was mich das kostet im Monat. Wenn ich tanken gehe, weiß ich, was mich das kostet. Aber wenn ich so ein Produkt habe und dann blickt kein Mensch durch, das ist auch nicht gerecht von der Regierung gemacht worden. Es versteht ja kaum ein Mensch dieses Kleingedruckte. Ich glaube, die haben das jetzt reformiert, aber das läuft ja schon so lange und dann 100 Seiten Kleingedrucktes durchzulesen, das war also eine Zumutung und es war nicht fair dem Mensch gegenüber dem Bürger. Also es ist schon, da spielen viele Lobbyisten mit rein und wenn man mal schaut, das sind ja auch, für wen hat der Herr Richter dann Vorträge gehalten und der Herr Rürup, das war also, oder der Herr Schröder, für wen der alles gearbeitet hat oder mit wem der befreundet war. Und was für Gelder dann flossen. Und da gibt es ja dann auch eine Deutsche Vermögensberatung und so. Die haben dann alle schön gespendet an die CDU und an die SPD und sogar die Grünen kriegen jedes Jahr Geld von den Allianz und Co. und so. Also es ist alles schwierig. Also ich glaube, da ist der Bürger, an den hat man gar nicht so recht gedacht. Gell? Weil du kannst für den Ruhestand nur sparen, sinnvoll, wenn du zwei Dinge beachtest. Gebühren extrem niedrig und da braucht man Wettbewerb und Transparenz und das hat man nicht. Und dann Rendite stark, das heißt aktienorientiert langfristig und weder das eine noch das andere ist erfüllt. Also hast du ein wirkliches beschissenes Produkt, so muss man es eigentlich sagen. Also die Leute, sind eigentlich hintergangen worden.
Ja. Ja, aber nicht nur da. Ich merke das jetzt auch immer mehr, weil ich viele E-Mails bekomme von Leuten, die sagen, ja, ihre Eltern sind Rentner und die bekommen in der Bank aufgrund dieser Zinsmisere Mischfonds angedreht, die echt teuer sind, die überhaupt nicht performen. Und die Rentner haben natürlich die Kohle und die wissen nichts mit dem Geld anzufangen. Und das sind natürlich willkommene Opfer. Und so dreht sich das Ganze im Kreis. Du wirst vorher beschissen vor der Rente, weil du nicht wirklich eine vernünftige Performance mit deinem Ersparten hinlegst und dann hinterher ziehen sie dir das Geld dann nochmal aus der Tasche.
Ja, also wenn du langfristig sparst, musst du schon stark aktienorientiert gehen. Also ich würde das sagen 100% in Aktien oder also per ETF. Also einen Anleiheanteil brauchst du nicht. Also so Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Rendite stärker sind Aktien. Also insofern ist da Mischfonds, also ich persönlich halte da nichts von, weil wir haben ja als Bürger hast du ja die gesetzliche Rente, das ist ja im Grunde wie so ein Staatsanleihe, das garantiert jeden Monat und dann kannst du ruhig mehr ins Risiko gehen mit der Aktie, wenn du Jahrzehnte Zeit hast bis zur Rente. Wenn du nur 3 Jahre Zeit hast, dann natürlich nicht, dann wäre es ein bisschen riskant. Aber
ja, was macht man dann? Mit 3 Jahren.
Mit 3 Jahren bist
du. Da hast du ja auch keinen Zinseszins.
Wenig. Mit 3 Jahren bist du.
Sehr wenig.
Naja, aber selbst dann ist ein Umdenken hier, dass man schon stärker in Aktien geht. Selbst, da gibt es da einen Professor, der heißt, glaube ich, Wade Pfau. Das ist so ein Rentenberater-Guru. Und dann gibt es, ich habe da schon andere interviewt, die sagen eigentlich, naja, weil wenn du solide haushaltest, das heißt, wenn du vor der Rente stehst, hast du im Grunde keine Hypothek mehr, vielleicht hast du eine Wohnung, die abbezahlt ist, du hast da schon viel Stabilität, du hast deine gesetzliche Rente und da kannst du schon ein bisschen aggressiver dran gehen. Also dann kannst du schon, natürlich brauchst du so einen Notgroschen, du brauchst irgendwie so ein Sparbuch oder Festgeld, um mal irgendwas überbrücken zu können, wenn die Waschmaschine kaputt geht, dass du da nicht den gleichen Kredit aufnehmen musst. Aber ich sehe da eigentlich gar keinen Grund, warum man so übervorsichtig sein muss. Das Grundproblem, was wir haben, ist, der typische Sparer hat zu viel Angst. Der ist zu stark in diesem Cash orientiert. Er hat zu viel, im wahrsten Sinne des Wortes, Cash unter der Matratze, Bargeld unter der Matratze. Zu viel Sparbücher, zu viel Bausparen, zu viel Versicherung. Der Sparer ist zu vorsichtig. Und er müsste viel stärker in Richtung Aktie gehen. Und das ist das Grundproblem. Das heißt, ich im Grunde rate ich jedem Mensch, guck Richtung 100% Aktie zu gehen. Das klingt total verrückt und idiotisch, aber du kriegst da langfristig die beste Rendite. Ich habe da mal einen interviewt, der heißt Charles Ellis. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Winning the Loser's Game. Das gibt es auch in der deutschen Version. Und der rät im Grunde auch gerade Senioren und so Rentnern, der sagt, du kannst ja ruhig ein bisschen aggressiver an die Sache gehen und du brauchst nicht alles in Staatsanleihen und Cash anlegen, sondern hab Aktien und dann, wenn du Kinder hast, du kannst ja auch super dann vererben und so, weil du kannst ja, wenn du mal 2% Inflation berücksichtigst pro Jahr und du kriegst, wie viel Zinsen kriegst du in Deutschland? Gar nichts. Ein paar Pfennige.
0,5 und das ist dann schon gut.
Das heißt, also du vernichtest Vermögen jedes Jahr. Ist total bescheuert. Also langfristig macht es keinen Sinn, aber man muss halt trotzdem vorsichtig sein, was die Aktienanlage angeht. Am besten so ein ETF. Du kannst ja nicht rumzocken oder so. Du musst langfristig denken, vorsichtig sein, was Gebühren angeht und Risiken und Schulden tilgen. Und am besten muss die Hypothek weg sein, wenn man in Rente geht. Und keine Konsumkredite, das lehne ich komplett ab. Ja. Und ein Cashpolster.
In den USA ist es ja auch mit den Schulden nochmal so ein anderes Thema. Die wachsen ja schon mit horrenden Studienkrediten auf, die sie dann abzahlen müssen und haben dann natürlich auch weniger Zeit, um dann langfristig anzulegen. Ne? Ist das ein komplett anderes Denken, um da ranzugehen, weil sie dann auch weniger Zeit haben?
Ja, also das ist ein großes Problem, dass du hast, die Unis kosten einen Haufen Geld in Amerika. Da haben die Deutschen wirklich einen Vorteil. Also auch im Vergleich, Deutschland hat super Stärken. Also die Altersvorsorge ist schlecht, sehr schlecht in Deutschland. Aber was die Ausbildung angeht, die Universitäten ist, also Deutschland finde ich dadurch, dass man da nicht $80.000 Schulden aufnehmen muss, ist es ein Paradies. Die jungen Amerikaner, wenn die also fertig sind mit dem Studium, die fangen dann an, irgendwie dann mit dem Job und dann haben die halt schon mal, es kommt darauf an, was du studiert hast, aber die $50.000 Schulden ist schon Usus und üblich oder sogar bis 100.000, 120.000. Das hängt von der Uni ab und so und von Zuschüssen, die man gekriegt hat. Aber so Ärzte oder so, die haben sehr viel Schulden. Also ich glaube, 100.000 ist fast normal. Und das setzt natürlich die Leute dann auch unter Druck. Gell? Du musst dann sofort halt einen Job kriegen. Und du musst dann auch das abbezahlen. Du hast ständigen Druck, ja. Also du kannst nicht einfach mal sagen, ich reise mal ein halbes Jahr durch Südamerika.
Ja. Das heißt, die Deutschen haben es eigentlich viel zu gut.
Also was die Uni-Ausbildung angeht, im Vergleich zu Amerika haben sie es wirklich gut. Und ich glaube, das Krankenkassensystem in Deutschland finde ich auch gut. Wir haben in Deutschland gute Sachen und Deutschland ist nicht alles schlecht und Amerika ist nicht alles schlecht und nicht alles gut. Jedes System hat Vor- und Nachteile.
Ich finde es faszinierend, dass die Deutschen dann trotzdem immer wieder versuchen, Lotto zu spielen und dadurch an viel Geld zu kommen. Du hast mal geschrieben, Lotto ist für dich ein Spiel der Verlierer. Wieso ist denn das trotzdem so populär in Deutschland?
Also statt Lotto, also das kann man gleich das Geld im Klo runterspülen. Absolut bescheuert, weil die Chance so gering ist. Das ist einfach so ein Traum, halt, der verkauft wird. Weil ich glaube, das ist auch weltweit so, in den USA, so ähnlich wie in Deutschland. Die Hälfte vom Spieleinsatz geht zum Staat. Grob die Hälfte. Und dann noch so kleinere Gebühren gehen an die Verkaufsstelle und die Lottoannahmestelle und so. Also das heißt, wenn du die Hälfte abgenommen kriegst und nur 50% in den Spieltopf gehst, dann ist das ja ein Losers Game. Also das ist wie ein enormer Eintritt irgendwo bezahlen und dann nur die Hälfte hinten rauszukriegen, das ist bescheuert. Warum spielen die Leute, ich sehe auch oft so arme Leute gerade, das sind halt so Träume und die vielleicht verstehen die das auch gar nicht, gell? Die auch so Rubbellose und so, was da Leute, Wir sind ganz arme und mir tun die eigentlich leid. Das kann auch schnell so eine Sucht entstehen, gell? Das ist ein bisschen so Entertainment auch. Macht keinen Sinn, total bescheuert. Das ist eigentlich eine ganz große Dummheit, wenn man sowas macht. Und man muss da halt aufpassen, dass man sowas gar nicht erst anfängt. Und wenn man sich da ein bisschen informiert, kann man nur zu einem Schluss kommen, Finger weg. Und die 50 Euro, oder es gibt ja sogar Leute, die geben da 100 Euro im Monat aus oder noch mehr oder für Spielcasino. Mhm. Am besten in einen Sparplan, in einen ETF. Und da hast du wirklich was für die Zukunft gemacht. Und da kriegst du viel mehr hinten raus als so etwas.
Mhm. Aber die Leute sehen das natürlich auch dann als Glücksspiel, ne? Weil sie keine Ahnung haben.
Ja, die denken sich, die malen sich da Chancen aus und da werden dann auch so in den Medien werden dann auch so Gewinner dann interviewt und dann werden so Geschichten gemacht und da hat dann irgendwie die Million gewonnen und auch die Leute, die dann mal eine Million gewinnen, die enden ja oft im Elend, weil die nie gelernt haben, mit so viel Geld umzugehen und du bist dann total überfordert, du hast dafür nicht gearbeitet, dann kommt so eine Riesensumme und das endet auch oft im Desaster, also... Ja, das ist ein schlimmes Thema eigentlich. Das ist, das kann süchtig machen.
Spannend finde ich das jetzt. Du hast gesagt, du bist mehr oder weniger finanziell frei. Ja. Und darunter stellt man sich natürlich jetzt auch was Konkretes vor. Also ein Ferrari, großes Haus, viel Prunk. Das muss man natürlich auch finanzieren können. Du bist jetzt ja eigentlich ein komplettes Gegenbeispiel. Und so trittst du ja jetzt auch auf. Du hast klare Ansagen und sagst, man muss viel sparen. Und an und für sich heißt es ja dann, das widerspricht allem, was 99% der Deutschen mit finanzieller Freiheit verbinden, oder?
Ja, das vielleicht so man kann es fast sagen, die Mittel- und Unterschicht denkt dann halt so, dass man dann halt mit dem Helikopter rumfliegt und den Ferrari fährt und das große Anwesen hat dann in Mallorca oder Saint-Tropez, gell, in der Hängematte liegt und da guckt halt. Aber da gibt es auch ein tolles Buch und da gab es so einen Wissenschaftler, so einen Professor, der heißt Stanley und der hat ein Buch geschrieben, The Millionaire Next Door. Aber ich glaube, der ist verunglückt in einem Autounfall. Auf jeden Fall hat der geforscht, wie so Millionäre leben. Da hat er so Studien erstellt. Und das Erstaunliche war, der typische Millionär ist eben sehr sparsam und er trägt dann die Hose, die Blue Jeans von Walmart für 12 Dollar und das T-Shirt für 5 Dollar. Und der geht nicht essen für 100 Dollar, sondern für 15 Dollar. Und das sind halt eben sparsame Leute, die auch ziemlich motiviert sind, was den Job angeht. Der typische Millionär ist eben sparsam, er fährt ein gebrauchtes Auto und all das. Und der ist immer vorsichtig und legt Geld zurück und denkt an morgen und genießt die finanzielle Freiheit. Und das heißt, du musst vorsichtig sein, sonst ist sie ganz schnell weg.
Mhm. Ja. Ist denn das Thema finanzielle Freiheit nicht auch ein Trugschluss, wie er immer verkauft wird? Genauso wie jetzt das Beispiel reich werden durch Online-Business innerhalb von 2 Jahren. oftmals trifft man ja diese Aussagen. Ne?
Ja, die finanzielle Freiheit, die kriegst du halt nicht in 2 Jahren hin. Also man muss sich so eine Aufgabe stecken und man muss das konservativ angehen. Das ist jetzt nicht mit Trading-Strategien oder so. Die Leute, die das machen, die machen das sehr, sehr konservativ mit ETFs. Und die arbeiten viel und die haben einen guten Job und die sind engagiert und die denken nach und die stecken sich Ziele und Aufgaben, ja. Also da macht das Leben auch mehr Spaß, wenn du Ziele hast und dich nicht einfach so hängen lässt. Du stellst dir Aufgaben, auch sportlich oder Ernährung, das ist halt ein finanzielles Ziel. Und du musst dich halt anstrengen und informieren, musst dich bilden. Und dann machst du kleine Schritte, das sind so am Anfang so Babyschritte, du tilgst deine Schulden, du kaufst kein neues Auto, du musst halt auch Entbehrungen machen und das ist harte Arbeit und manchmal nervt es vielleicht auch und du hast auch Rückschläge und du hast auch schlechte Tage, aber in Summe, weil du ein Ziel hast und auf etwas hinarbeitest und du siehst dann die Freiheit vor dir und du kannst dann einen Job machen, der dir Spaß macht oder einen Nebenjob machen, der dir Spaß macht. Du kannst mal ein halbes Jahr nach Südamerika oder nach Italien oder mal ein ganzes Jahr. Und du siehst halt die Freiheit, die ist dir mehr wert. Und viele Leute gehen ja mit, die haben Bauchschmerzen bei der Arbeit, die hassen die Arbeit, die hassen ihren Chef. Und die haben so viele Probleme mit der Arbeit, aber die müssen hin, weil sie halt im Konsum leben und halt in der neue BMW ist denen wichtiger, ja, wie die Rente 20 Jahre früher. Also ich verstehe das nicht, die Prioritäten finde ich als falsch gesetzt. Also, aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Und aber diese Leute, die das anstreben, die setzen halt die Prioritäten da anders und die haben halt, die sind total ehrgeizig. Und auch auf den anderen Bereichen, die machen halt auch viel Sport und aber das eine ergibt sich aus dem anderen heraus, weil die fahren dann mit dem Fahrrad halt zur Arbeit oder die laufen zur Arbeit. Und dann machst du auch gleich wieder was für den Körper und du machst was für den Umweltschutz und für den Geldbeutel. Also das sind gleich viele Sachen, die da reinspielen. Oder sagen wir mal, du kochst zu Hause, sparst du Geld und ist auch oft auch gesünder, als in irgendeinen Fast-Food-Tempel gehen oder ins Restaurant. Ja, also.
Gab es denn bei dir so eine Summe, die du dir als Ziel gesetzt hast, wo du hin wolltest, oder hast du mehr oder weniger ins Blaue gespart?
Ja, also die Million, die war immer so vor den Augen und so. Ich glaube, wenn du so eine Million hast, dann kannst du schon als Finanzassets und so, das klingt so weit entfernt und so groß, aber wenn du mal überlegst, wenn du jetzt früh anfängst, du machst so noch einen Nebenjob und so, dann 450-Euro-Job hast du noch neben dem Hauptjob und dann sparst du das monatlich rein, vielleicht den kompletten Nebenjob oder sagen wir, du hast so ein Ehepaar und du lebst von einem Gehalt, aber du hast zwei Einkommen und du sparst das eine Einkommen komplett rein in den Aktienmarkt, in den ETF. Jeden Monat ziehst du es durch, ein paar Jahrzehnte. Du kannst es eigentlich schon erreichen, das ist gar nicht so weit weg. Okay. Also, aber es sind halt Entbehrungen, gell? Und ja, das ist halt nicht jeder bereit zu. Die meisten Leute haben so ein kurzfristiges Denken. Das ist wie wenn du an einem Eisstand vorbeiläufst und du siehst dann halt das Eis und denkst, Mensch, also jetzt mal einmal kannst du es doch gönnen, oder? Und aber die Leute, die machen halt jeden Tag dann die Ausnahmen und so und dann, das geht dann halt nicht so, gell? Man muss da schon irgendwie auch so ein Budget führen oder halt mal öfters nachdenken. Ja, muss das jetzt sein? Brauche ich den neuen Schrank? Brauche ich die Couch? Soll ich sie nicht noch ein Jahr länger haben? Brauche ich die große Wohnung? Die Leute, die Wohnungsgröße wird immer größer. Die Schlafzimmer, wie viel brauche ich denn eigentlich? Oder warum muss ich schon wieder ein neues Auto kaufen? Ja, es sind halt so viele Sachen, die Leute werden so bequem und es geht halt auch irgendwie so um die Statussymbolanzeige. Mensch, schau, wie erfolgreich ich bin, aber dabei sind die Leute, die so Angebertypen sind ja gar nicht erfolgreich finanziell, die sind ja gerade das Gegenteil.
Meistens haben sie auch hohe Schulden.
Ja, genau, da ist überhaupt nichts dahinter. Also, ja, das ist schon alles total spannend. Ich glaube, die meisten Leute, auch in den USA, ich glaube, da sind zum Beispiel in Deutschland, wenn du schaust, 40% der Deutschen haben finanziell keinerlei Ersparnisse. Die leben praktisch von der Hand in den Mund. Und in den USA ist das ähnlich. Also viele Kreditkarten werden da benutzt und bis zur Schmerzgrenze so Konsumkredite aufgenommen und Autos finanziert, geleast und große Häuser gekauft und gebaut. Und also es ist wirklich irrational, weil die Leute geben sich setzen sich so viel Druck aus und das kann dann halt auch schnell schiefgehen, wie die Finanzkrise gezeigt hat, dass die Leute dann, jeder wollte ein Haus haben und dann noch schönere Küchen und Bäder und dann hast du ruckzuck, hast du 400.000, 500.000 Dollar Hypothek und dann verlierst du den Job oder alles bis zur Schmerzgrenze finanziert und dann kommt was Kleines dazwischen und dann fällt das Kartenhaus zusammen und dann hast du nur ein Elend und dann gehen die Beziehungen gehen kaputt, die Ehen gehen auseinander und es ist wirklich nicht angenehm.
Ja. Du hast was Interessantes gesagt, man wird nicht reich durch viel Traden, viel Handeln oder durch Trading-Strategien. Trotzdem schreibst du ja auch Artikel in Börsenmagazinen, die sowas ja immer suggerieren, das gehört ja mit zu deren Geschäftsmodell. Beißt sich das nicht so ein bisschen mit deinen Aussagen?
Naja, also ich mache so Interviews so mit Value-Investoren und ich schreibe immer über Buy and Hold Also so Trading-Strategien beschreibe ich jetzt persönlich nicht, aber es gibt in so einem Magazin gibt's so Teile und Journalisten, die sich dem zuwenden. Aber ich bin jetzt kein Trader oder so, aber ich meine, als Magazin oder als Medium, die bieten oft so ein breites Spektrum. Und da ist ein Teil eben auch für Leute, die so kurzfristig orientiert sind. Also ich halte davon nichts. Es gibt ja auch etliche Studien zu. Die zeigen, dass Buy and Hold und Value Investing und so eine langfristige Strategie, das sagt ja auch Warren Buffett, dass das überlegen ist, wenn du investierst mit viel Geduld, anstatt ständig da zu denken, wieder zu verkaufen. Ja, dieser Peter Lynch oder Templeton, der John Templeton zeigt ja auch, der hat ja auch immer langfristig investiert. Oder Charlie Munger, die Strategie zeigt ja, dass die langfristigen, geruhsamen, langweiligen Strategien, die bringen viel mehr Rendite als dieses ganze Springen, weil du hast Transaktionskosten, du hast ein Problem, dass du vielleicht die Dividende verpasst. Ich glaube, auf die Dividende entfällt 40% der Gesamtrendite von der Aktie. Also wenn du eine Aktie durchhältst, hast du schon mal eine gute Rendite allein durch die Dividende. Ja, das wird oft übersehen.
Ja, aber so weit wird dann auch nicht gedacht, ne? Viele, viele kennen sich damit halt auch nicht so ganz aus und man muss denen ja halt auch sehr vieles dann noch erklären und da hilft natürlich dann so ein Podcast, auch so ein Interview, wo man mal so ein bisschen ins Detail gehen kann, wo man dann auch versuchen kann, das Denken so ein bisschen anders oder facettenreicher zu gestalten.
Ja, oder wenn du die 10 besten Tage verpasst an der Börse, die 10 besten, die werden ja vorher nicht angekündigt, du weißt, die können, es kann sein, da wird irgendwas entdeckt oder es kommt, wird Frieden geschlossen mit Russland oder wer wissen das gar nicht oder ein Medikament gegen Krebs. Und dann kann es sein, dann schießt die Börse um 10% nach oben innerhalb von einer Stunde. Und diese 10 besten Tage, wenn du die verpasst, ja, da fällt ja so viel und das dann jedes Jahr. Und deswegen ist die Börse steigt, es gibt ja mehr positive Tage wie negative an der Börse. Deswegen allein ist es schon überlegen, wenn du einfach alles aussitzt, ganz geruhsam investierst und eigentlich immer kaufen und zukaufen, zukaufen, aufstocken. Und dann baust du so ein Riesendepot auf und dann bist du irgendwann finanziell frei. Und je mehr Energie du reingibst, also je höher deine Sparquote, desto früher kannst du denken, Mensch, der Chef geht mir wirklich auf den Keks. Warum mache ich nicht einen Halbtagsjob oder ich mache einfach einen Nebenjob und gib den Rest auf, ja.
Hast du eigentlich auch deswegen deinen Blog damals gegründet, um die Leute so ein bisschen wachzurütteln?
Ja, genau, der Blog ist nur so ein Hobby und da schreibe ich, was ich denke und ich schreibe da nicht für irgendwie, um da was zu verkaufen oder so, einfach so über Buy and Hold, Value Investing, Zinseszins, das ist einfach das, was mich interessiert. Das ist eigentlich auch ein Hobby von mir und da verlinke ich als Artikel von mir und das ist eigentlich so eine Visitenkarte.
Aber es ist natürlich auch ein starkes Wachstum, was du mit deinem Blog
Ja,
hast.
ich habe viele Leser, also ich habe mindestens so, also über 3000 am Tag und so, obwohl ich gar nicht jeden Tag poste, also ich müsste eigentlich jeden Tag was reintun. Das sind im Monat so, wenn du 3000 mal 30 sind, über so rund 100.000, 100.000 Leser, also es läuft wirklich gut und ich kriege auch viele E-Mails und ich kriege auch viele Kommentare im Blog. Und ich glaube, ich treffe da irgendwie so den Nerv der Zeit über diesen Konsumwahn, die Sparquote und was eigentlich möglich ist, wenn man halt jetzt nicht sofort wieder das neueste iPad kauft oder das neueste Smartphone und die neuesten Klingeltöne und weiß der Kuckuck. Also es gibt ja wirklich, also die Leute haben ja so viele Probleme auch mit diesem ganzen Kauf. Die sind ja auch überfordert, der ganze Krempel zu Hause, man weiß ja jetzt gar nicht mehr, wohin damit. Was hier auch zum Beispiel boomt in Amerika, in dieser Konsumgesellschaft Nummer 1, sind diese ganzen Storage-Dinger, wo du dann so einen Container mietest und dann zahlst du jeden Monat $600 oder $500. Dann kannst du ja die alte Couch noch reinstellen und dann noch mehr bestellen bei
Das hast
Amazon.
du hier auch. Wird auch mal
Echt?
größer.
Das ist der
Auch
Wahnsinn.
so eine Cube-Dinger. An jeder Ecke, selbst hier in Lübeck, in so einem Kaff, gibt es zwei so eine großen Storage-Dinger.
Ja, das ist doch idiotisch. Also finanziell ist doch. Aber was willst du da den Kram aufheben? Also, und das ist ja alles eine Last, das wird ja immer mehr, gell? Also
daran wird sich auch nichts ändern. Ich glaube, da muss irgendwas vorfallen, wo die Leute dann zum Nachdenken angeregt werden. Und bevor das nicht kommt, sammeln die weiter ihren Schrott, bis der Platz nicht mehr reicht. Und dann brauchen sie eine größere Wohnung oder sie brauchen dann halt so einen Container oder so einen zweiten Keller.
Klimatisiert ist das hier dann auch inzwischen, damit ja nichts verkehrt und alles schön ordentlich bleibt. Und dann kannst du noch, da kannst du noch mehr kaufen, den Container neben dran mieten und noch mehr da reinschieben. Ich glaube, da manche, die geben da ein Vermögen aus. Also in diesen Hochhäusern kannst du so einen kleinen Käfig kaufen. Das ist mit so, ja, so einer Art Gittergestell. Der ist nicht groß, der hat vielleicht so eine Größe von so einem Schreibtisch. Ja, wenn du mal so einen Schreibtisch siehst vor Augen und dann, sagen wir mal, ein doppelter Schreibtisch. Und da zahlen die hier in diesen Hochhäusern in Manhattan, zahlen die Monatsrente $400. Und da legen die halt irgendwie so alte Ski rein und dann ein paar Kissen und eine alte Matratze und dann zahlst du jeden Monat das dafür. Also das ist doch das, die alte Kaffeemaschine und noch sonst ja ein Surfbrett und so. Wahnsinn, oder? Jedes Jahr $4,000.
Für utopisch.
Da kannst du alles neu kaufen jedes Jahr.
Tim, würdest du dich eigentlich als Vorbild sehen?
Nee, also ich mache auch Fehler, ich bin nicht perfekt, ich habe schlechte Tage, ich habe gute Tage. Vorbild, nee, ich schreibe halt einfach, was ich denke. Ich lerne dazu und möchte den Leuten sagen, was über was man vielleicht nachdenken kann. Dieser schnelle Konsum und so, dass man da schaut, dass das eigentlich einen gar nicht zufrieden macht, dass man nach dem Umweltschutz guckt und spart. Vorbild. Ich glaube, ich habe Vorbilder alleine von denen, aber ich möchte jetzt nicht. Vielleicht in einem Bereich, vielleicht in puncto Finanzen möchte ich vielleicht ein Vorbild sein. Ja, da muss ich mich aber auch anstrengen. Ich mache Fehler, bin ich fehlerfrei.
Naja, aber du hast ja nicht umsonst so viele Leser. Die kommen ja nicht nur, weil das Thema jetzt so super spannend ist, sondern weil du halt was zu sagen hast.
Ja, danke. Ja, danke. Ja, kann sein, dass ich, ich kriege auch E-Mails und sagen die Leute, Mensch, ich habe auf dich gehört und ich habe jetzt aufgehört mit dem Trading und ich mache jetzt langfristig investieren und vielen Dank und es läuft auch gut. Aber man muss halt auch dran denken, irgendwann kommt der Börsencrash und das muss man dann halt auch durchziehen können, gell? Das, ja, vielleicht kann ich den Leuten das ein bisschen erklären, aber ich lerne ja auch nur von anderen. Also es ist ja gar kein Hexenwerk, das ist keine Geheimwissenschaft. Man liest ganz einfach, ich lese also viel, alles, was so Warren Buffett sagt und so und Charlie Munger oder da kann man sich ein Buch holen oder man kann ja im Grunde kostenlos alles im Internet lesen. Da ist ja so viel Zeug da, ja. Charlie Munger, Templeton und die ganzen Benjamin Graham, intelligent investieren oder auf YouTube, da gibt es ja super Videos. Da gibt es ja auch viele junge Leute, die erklären das relativ gut, also. Man muss, es gibt so viel, man findet da etlich Sachen und viele Leute, es gibt auch viele, die das noch viel besser erklären können als ich. Insofern, vielleicht kann ich eine Anregung geben, aber ich wäre jetzt nicht so arrogant zu sagen, das ist das Tollste und Beste.
Aber wahrscheinlich macht dich genau das aus.
Ja, vielen Dank, ja.
Ja. Wie siehst du denn allgemein so das Wachstum von Finanzblogs in Deutschland? Bekommst du das in New York eigentlich mit oder ist gar nicht so ein großes Thema?
Gibt es viele, gell, und da gibt es auch viele gute und du machst einen super Job. Ich finde es gut, wie du so auch zum Teil so neutral und kritisch nachfragen und so. Du machst das nicht so emotional. Ich werde als emotional, wenn ich schreibe.
nee, danke.
Ja. Nee, da gibt es super Sachen. Podcast finde ich eine gute Sache. Da gibt es gute Blogger, super Blogger. Und das wächst natürlich, da machen viele, fangen halt auch einen Blog an, werden motiviert durch andere Blogger und die verlinken sich, da ist eine kleine Community am Entstehen. Ich finde auch gut, was die kommen direkt, die gibt ja jedes Jahr so einen Preis raus, das finde ich auch gut, dass die das fördern. Und dass es so viele Informationen gibt, ist eine schöne Sache, ist eine Bereicherung und da kann jeder im Grunde das finden, was er sucht. Und da kann sich jeder spezialisieren. Ja, ist eine schöne Sache, es wächst. Und die Qualität ist wirklich nicht schlecht, also muss ich sagen.
Ja, es hat sich enorm was entwickelt in den vergangenen 2 Jahren. Also als ich angefangen habe, gab es halt sehr wenige. Du bist ja schon sehr, sehr lange dabei, aber ansonsten gab es Zendepot, was sehr bekannt war. Es gab den Finanzvisier. Und dann mit einem Mal kam einer nach dem anderen.
Ja, und jetzt sind ganz viele.
Ja, und es wächst auch und ich finde, es ist eine tolle Community, das sage ich auch immer wieder. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man eine gemeinsame Message rüberbringen möchte. Und man muss ja nicht jeden toll finden. Ich glaube, jeder findet irgendeinen, der ähnlich tickt, ähnlich denkt und da bleibt man dann. Also deswegen ist es auch ganz gut, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Finanzvisier was zusammen mache, wie unseren gemeinsamen Podcast. Wir bedienen ja auch komplett unterschiedliche Zielgruppen, aber ich glaube, das passt dann am Ende auch.
Ja, das ist super, ja. Und die Leute können sich dann das suchen, was sie wollen. Und als Podcast ist ja auch so ein riesen Wachstumsthema.
Genau.
Da gibt es ja in den USA, ich glaube, das wächst ja 2% prozentual zweistellig als neues Medium.
Ja, die verdienen ja da auch richtig, richtig Kohle. Also ich glaube, der bekannteste Johnny Dumas verdient über 500.000 Euro im Monat mit Podcasting.
Ja, der Tim Ferriss ist da ziemlich erfolgreich auch, gell? Oder? Der macht
ja.
Ja. Diese 4 Stunden, wie hieß sein Buch?
4 Stunden Woche.
4 Stunden Woche, Und dann gibt es auch viele vom NPR, vom National Public Radio, die machen sich selbstständig. Da gibt es ja, die sehen, wie erfolgreich das ist. Und die haben das Handwerkszeug, die haben es gelernt, die wissen mit der Technologie und so. Und die machen sich dann selbstständig, machen so einen Blog auf und das explodiert dann relativ schnell. Also da gibt es ja wirklich interessante Stories.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, in Deutschland hinken wir zig Jahre hinterher.
Ja, also in Deutschland die Altersvorsorge 20 Jahre veraltet. Und ich finde, aber die Politik, wir haben ja auch viele alte Politiker, die sind nicht so modern, wenn ich mal gucke. So wer da so alles rumkreucht und fleucht. Und das sind halt, die Leute sind in Deutschland auch so sicherheitsorientiert. Aber im Grunde, wenn du zu stark mit dieser Sicherheit gehst und verzichtest du auf Rendite. Und das wird oft nicht verstanden, gell? Du kannst ja nicht, wenn ich mit Deutschen spreche, die haben oft so ein riesen Sparbuch und dann haben sie viele Versicherungen, Kapitallebensversicherungen und 5 Hausratversicherungen und Glasschaden. Und 3 Bausparverträge, was haben wir denn noch alles? Was gibt's denn da noch? Ein paar Goldmünzen?
Ja, das muss auch immer noch mit eingegraben werden im Garten.
Ja, und dann ein Safe, da ist dann ein Haufen Cash drin, gell? 3.000 Euro Cash in kleinen Scheinen. Und was haben wir denn noch alles? Also ganz, ganz zu extrem sicherheitsorientiert, was ja gar nicht sicher ist, gell?
Ja, eben, das kommt noch dazu.
Ja.
Aber wir wollen das jetzt nicht vertiefen, sonst sind wir dann wieder in Mark Friedrichs-Sphären. Und so denken wir ja gar nicht.
Nee, also ich bin total optimistisch, was so die Wirtschaft angeht und den Fortschritten. Deswegen ist ja die Börse so gut. Das wird ja immer mehr entdeckt und die Produktivität geht nach oben. Und es gibt immer mehr Roboter und immer mehr Software und so. Und das Leben wird eigentlich angenehmer und besser und wir leben länger. Und deswegen geht auch die Börse immer nach oben und die Bevölkerung nimmt auch zu, die Weltbevölkerung. Und wenn man sieht, der Fortschritt jetzt in Indien und China, der Wohlstand nimmt dort so extrem zu. Das heißt, die Leute konsumieren auch. Und deswegen ist ja, man muss das optimistisch sehen, das Ganze. Und man kann davon, sich selbst etwas herausschneiden von diesem Wachstum. Indem man daran partizipiert am Produktivkapital, indem man sich eben an Firmen beteiligt, die das erfolgreich ihre Produkte, ihre Waschmittel nach China und so verkaufen und Software und Apple und IBM und weiß der Kuckuck nicht, oder SAP in Deutschland ist ja extrem erfolgreich in diesen Zukunftstrends. Ja, und.
Wobei SAP ist auch sehr amerikanisch geprägt mittlerweile.
Ja, die haben einen Vorstandschef, der aus New York kommt. Und mit dem habe ich schon gesprochen, der ist super euphorisch und der sagt auch immer, der hat auch ein super Buch geschrieben, dass man träumen und sich Ziele setzen soll, gerade als junger Mensch. Und der hat das auch, der ist ziemlich arm aufgewachsen und es war schwierig für ihn, ich glaube mit vielen Geschwistern. Und der hat sich aber immer Ziele gesteckt und geträumt und der Herausforderung hat er angenommen und der sagt immer, Mensch Leute, setzt euch Träume, macht euch Zielpläne und versucht irgendwas zu erreichen. Und dann macht das Leben viel mehr Spaß und du wirst sehen, du wirst erfolgreich sein. du wirst mal scheitern, aber irgendwie, das ist dieses amerikanische Denken, Wagnisse eingehen, was ausprobieren und nicht immer einfach so träge, so mitschwimmen mit der Masse, sondern versuchen, ein bisschen erfolgreicher zu sein, wie so die anderen, ein bisschen mehr anstrengen, mehr lesen, mehr bilden und gerade ein bisschen mehr Gas geben und da kannst du so viel mehr erreichen. Ich finde den Typ super.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, der hat jetzt auch einen schweren Rückschlag gehabt, indem er ja sein Auge verloren hat durch so einen Treppensturz. Und trotzdem, jetzt geht es bei ihm erst richtig los, hat man so das Gefühl.
Ja, der ist total, ich habe ihn gestern gesehen, der ist total gut drauf und locker, der scherzt und der sieht gesundheitlich super aus und sagen auch alle. Und der präsentiert super und so und ja, so Leute, also da kann man immer sich so ein Vorbild suchen, sowas wie den Bill McDermott. Und wenn man dann so einen hat, da redet der Warren Buffett auch immer zu, lest so eine Biografie über so jemanden und dann kannst du nur lernen, da kannst du dich motivieren und für dein Leben vielleicht ein paar Dinge abschauen und so kommst du weiter und so macht es halt mehr Spaß, wenn du dir halt so Aufgaben steckst und von so Leuten lernst. Man muss die ja gar nicht persönlich kennen. Warren Buffett muss man ja nicht kennen, um von dem zu lernen oder so. Das ist ja eigentlich alles so einfach. Lesen, YouTube-Videos schauen, da gibt es ja super Angebote. Da gibt es ja, ich glaube, Aktien mit Kopf, der macht das ja gut, der Kolja.
Ja, Kolja. Mhm. Mhm. Kolja. Finanzfluss gibt es noch, die machen es auch super. Und dann diverse Blogs, Podcasts und das gibt es kostenloses Wissen.
Ja.
Man muss sich halt nur mal hinsetzen und sich damit beschäftigen.
Aber das ist auch das Problem, die Leute wollen es halt nicht. Es ist am Anfang halt alles so träge und keiner will es ein bisschen anstrengen und so. Gell?
Aber das Gold fliegt einem ja nicht in den Mund, ne?
Genau, von nichts kommt nichts, gell? Ja.
So sieht's aus.
Man muss ein bisschen anstrengen und man muss halt nicht dann der Autoclown sein, weil das bringt dir ja nichts, der neue BMW, wenn du keine Altersvorsorge hast, Der zahlt dir dann später nicht deine Rente und die gesetzliche Rente reicht nicht. Ich glaube, was deckt die denn ab? 40% vom letzten Einkommen, wenn du 40 Jahre durchzahlst oder ohne Unterbrechung. Und in der heutigen Welt ist ja der Arbeitsplatz gar nicht mehr so sicher. Die Leute spüren ja, dass da irgendwo kommt überall Bewegung rein, der Einzelhandel, da werden immer mehr Jobs gestrichen. Karstadt ist schon vor so vielen Jahren pleite gegangen und Einzelhandel, der Journalismus ändert sich, vielleicht ändert sich die Gesundheitsbranche, wer weiß, ob nicht irgendwann der Watson-Computer die Diagnose für einen erstellt. Gell? Es gibt ja jetzt schon diese Roboter bei der Operation und so, beim Chirurgen. Und ich glaube, es gehen viele Arbeitsplätze auch in der Produktion verloren. Ich glaube, der Donald Trump spricht ja da ständig drüber, dass es wird schwierig eigentlich. Insofern hat man da nochmal eine doppelte Motivation, ein bisschen was zu tun, weil man nicht weiß, wie die Jobsituation in 20, 30 Jahren aussieht. Gell?
Aber wo Türen zugehen, gehen auch irgendwo welche wieder auf. Ne?
Richtig, richtig. Gibt es ja immer neue Chancen. Aber trotzdem lohnt es sich immer ein bisschen vorsichtiger zu sein, konservativer an Dinge ranzugehen und nicht alles auszugeben am Monatsende, was viele machen. Die Masse der Konsumenten lebt von der Hand in den Mund, das ist leider so und das ist eigentlich bescheuert.
Ja. Tim, dann würde ich sagen, kommen wir zum Word Shuffle.
Okay.
Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, den du auch schon ein paar Mal erwähnt hast, nämlich Immobilien.
Ja, also ich habe zwei Immobilien. Immobilien ist gut, das ist so eine Art Zwangssparen, wenn man sowas kauft und nimmt eine Hypothek auf. Ne? Und hat nach Möglichkeit ein hohes Eigenkapital, kann man machen. Aber Studien zeigen, dass Aktien eigentlich besser sind, prozentual von der Rendite. Aber wer eine Immobilie mag, aber ich finde auch, man sollte bodenständig bleiben. Was braucht man eine Villa? Also, oder was braucht ein Ehepaar? Vier Schlafzimmer. Wenn sie keine Kinder haben, braucht man nicht. Ja.
Okay, dann kommen wir zum nächsten. Neider.
Neider. Ja, wenn man erfolgreich ist, hat man ein paar Neider.
Die bekommst du auch mit.
Ja, es gibt da immer so ein paar, so auf Facebook oder so, überall, wo man kommentieren kann, hast du dann auch so Perma-Kritiker, die stehen auf und meckern halt nur. Das sind so Die sind selbst unzufrieden oder mit irgendwas und dann wollen, suchen die halt immer, versuchen dich zu kritisieren. Ich glaube, deswegen sind ja so neue Formate im Internet, sowas wie Snapchat, erfolgreicher, weil da kannst du die ja nicht kommentieren und nicht kritisieren. Da bist du die nervenden Meckerer, bist du da los eigentlich, gell?
Aber das ist auch sehr interessant. Es gibt ja zum Beispiel hier in Deutschland Studien, die besagen, dass viele Leute ohne einen gewissen Bildungsgrad bei Facebook, und Co. stark vertreten sind und dadurch diese Trolle dann auch immer zustande kommen. Während man in anderen Ländern, wie zum Beispiel in der Schweiz, ist es genau umgekehrt. Da sind die Intelligenten in den sozialen Medien.
Ah, okay. Ja, das ist so ein bisschen nach, das nervt als ein bisschen, wenn du dann halt immer die gleichen hast, gell? Und ich krieg dann einen Kommentar, aber weißt du, was ich genehm? Ich lösche keinen einzigen, ich lasse die alle rein. Und dann sollen sie halt meckern, aber es nervt, weil ich weiß genau, das ist der gleiche. Und manchmal haben noch einige, die haben dann so verschiedene Alias-Namen und immer das gleiche dann als Kritik, gell? Weil, guck mal, ich setze mich da hin, mache mir die Arbeit und was soll. Was wollen die dann halt immer? Kritik ist ja okay und manchmal haben sie ja auch recht, aber dann immer der gleiche und so mit den verschiedenen Namen ist schon ein bisschen blöd, oder?
Aber die kannst du halt nicht ausschalten. Also letztendlich muss man darauf dann auch hoffen, dass die Community den dann rausdrängt. Und solche Leute hat man selbst im Wertpapierforum.
Ja, also was ich dann, also wie man sowas unterdrücken kann, wenn man dann gleich zurückkommentiert. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel was poste und wenn ich dann dort bin und dann sehe, kommen kämen jetzt gleich die Kommentare rein und wenn ich dann sofort antworte und dann lassen die nach, wenn du dann gleich Kontra gibst. Aber wegen der Zeitverschiebung ist so, ich schreibe als abends und dann setze ich das rein, dann ist in Deutschland morgens, also wegen der Zeitverschiebung und dann lege ich mich hin und dann wache ich dann am nächsten Tag auf, so um 7 oder was und dann sind dann 20 Kommentare. Und die ersten drei dann total negativ. Und dann kann sich das so dynamisch entfalten. Eigentlich müsste man gleich einschreiten. Wenn du ein Kontra gibst, hören sie auf. Und dann kommen mehr die Positiven. Ja.
Ja, aber gut, die sind in der Minderheit und letztendlich irgendwann geben sie dann auf.
Ja, na, die sind hartnäckig. Die kommen dann beim nächsten Beitrag wieder. Ja.
Okay, nee, solche habe ich jetzt bisher noch nicht, aber wer weiß, die kommen bestimmt auch irgendwann.
Okay.
Kommen wir zum nächsten Begriff, aktiv versus passiv.
Ja, beides ist okay. Ich glaube, für die meisten Menschen ist das Passivinvestieren schon besser. Das heißt, so ein ETF oder ein Indexfondsprodukt halt kaufen, sowas, was den S&P 500 zum Beispiel nachbildet, in den USA, die 500 größten Konzerne. Zum Teil sind es ja auch die weltweit größten, also Weltmarktführer. Und dann einfach so ein Aktienkorb kaufen und vergessen und immer aufstocken, ist, glaube ich, für die meisten schon sinnvoller als einzelne Aktien aktiv auszuwählen, weil man da emotional gefangen ist oder irgendwie beeinflusst wird und euphorisch und so. Ja, ich glaube, für die meisten ist besser eben so ein ETF passiv.
Der nächste Begriff, den frage ich jedes Mal, ist Rockmusik.
Rockmusik. Oh, Musik. Ich höre da eigentlich alles Mögliche. Ich mag so Rolling Stones und so Sachen.
Ist ja auch Rockmusik.
Ja, oder ja, das hat ja eigentlich nie irgendwie so eingebüßt. Die haben ja super Songs gemacht, die kann man heute noch hören und die klingen super gut.
Hörst du denn regelmäßig Musik?
Ich höre als mal so auf YouTube so ein, zwei, drei Songs, aber das war es dann auch. Jetzt nicht so viel. Ich schaue gern Dokumentationen. Ja, Dokumentation ziehe ich mir als rein. Und so. Aber so rein Musik nicht so arg viel.
Bist du denn kein Serienjunkie?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht, kann damit gar nichts anfangen. Zum Teil verstehe ich.
Guckst du gar keine Serie?
Nee, da gibt's halt, ah, die Amis, die gucken, da gibt's ja viele, die gucken immer wieder das Gleiche und die können dann auch die gleiche, sehr exakt das gleiche Ding dann drei, vier Mal gucken. Nee, danke. Nee, ich kann mich dafür nicht begeistern. Und dann ist ja oft die Werbeunterbrechung ist ja so häufig in den USA und so, wenn du Kabelfernsehen schaust.
Aber Netflix ist doch da auch riesengroß verbreitet.
Ja, mit den Serien, ja, gucke ich mir gar nicht an. Nee, danke. Da habe ich nie irgendwie was entdeckt, was mich jetzt begeistern würde.
Nicht mal House of Cards.
Da habe ich mal kurz reingeschaut. Nee, danke. Aber das war ziemlich erfolgreich, gell? Und ich bin ja auch Netflix-Aktionär. Insofern sollen das alle anschauen.
Okay. Der nächste Begriff ist Robo-Advisor.
Robo-Advisor, ja. Eigentlich ist das eine gute Sache. Ich habe diesen John Stein hier schon ein paar Mal gesehen und erlebt. Also was der erzählt, das macht alles Sinn. Der hat die Firma Betterment gegründet. Und da gibt es ja in Deutschland auch sehr erfolgreiche Startups, die da unterwegs sind. Das Konzept ist gut, dass man einfach das eingibt, wie alt man ist und was für Ziele man hat. Und dann stellt dieser Roboter dann das Portfolio zusammen und man braucht sich gar nicht Gedanken machen, wie jetzt die Börse läuft, sondern das System stellt das automatisch ein und ist sinnvoll. Man muss da aber auch auf die Gebühren achten. Manche sind da trotzdem ein bisschen teuer.
Ja.
Und man muss sich die Frage stellen, brauche ich überhaupt, wenn ich 20 oder 30 bin, brauche ich überhaupt Staatsanleihen oder Anleihen? Kann ich nicht 100% in Aktien gehen? Und kann ich mir da nicht den ganzen Robo-Advisor sparen? Mhm. Ja, muss jeder selbst wissen. Es ist ein gutes Werkzeug, aber es ist nicht jedermann braucht es.
Mhm. Mhm. Okay, dann kommen wir zum nächsten, Fast Food.
Fast Food. Ja, heute habe ich einen Freund getroffen bei Chipotle Mexican Grill. Das ist so ein bisschen gesünder. Die machen so Burritos, so mexikanische Fladenbrote gefüllt mit so Reis, Bohnen und Paprika und Zwiebeln geröstet. Fast Food esse ich manchmal, aber eher nicht. Ist ungesund. Warum nicht daheim ein Omelette oder irgendwas selber machen oder was grillen? Also ich grill gern mit Freunden und so. Hm. Fast Food. Also wie gesagt, manchmal okay, aber nicht so oft.
Lieber im Aktiendepot.
Richtig, da läuft's gut, gell?
Okay, das heißt, so eine McDonald's hast du da auch im Portfolio?
Nee, habe ich leider nicht, aber es ist, glaube ich, schon eine gute Aktie.
Ja, das ist eine von den, die immer wieder erwähnt werden, weil sie halt eine gute Dividende zahlen und die hatten ja jetzt auch Probleme mit dem Umsatz und dann ist die Aktie eingebrochen und die hat sich aber schon längst wieder erholt und das war natürlich eine gute Einstiegsphase.
Ne? Richtig, du sprichst genau das Richtige an. Probleme sind gut für einen Value-Investor, wenn die Probleme nicht dauerhaft sind, sondern nur vorübergehend und so ein Menü kannst du umstellen. Oder wenn du irgendwas, so einen kleinen Skandal hast, so Lebensmittelvergiftung, bleibt ja nicht dauerhaft. Sowas ist eigentlich gut für einen Value Investor, weil du kommst günstig rein und alle sind besorgt und alle verkaufen und so. Und eine Krise ist was, ein Geschenk eigentlich.
Aber da musst du erstmal hinkommen und diese Gedanken dann wirklich verinnerlichen.
Ja. Also so eine Volkswagen-Krise kann, oder Wells Fargo gab es auch diese erfundenen 2 Millionen Konten- und Kreditkartenabschlüsse, wo dann Mitarbeiter, weil sie irgendwie Provision kriegen wollten, haben dann auch so Kreditkarten erfunden für Kunden, so künstliche Kunden erfunden. Und dann ist die Aktie auch eingebrochen, 20% der Vorstandschef ist zurückgetreten. Und dann haben sie jetzt einen neuen und der hat gesagt, ich bereinige das Bonusprogramm und wir machen das anders, die Vergütungssysteme. Und jetzt ist die Aktie fast schon wieder auf dem All-Time-High, ist aber immer noch günstig. Ich glaube, Warren Buffett hat ja Wells Fargo fast knapp 10%. Ist eine super Aktie. Ich glaube, der größte Darlehensgeber für Familien, Landwirte und so, ich glaube, 900 Milliarden Dollar oder noch mehr haben die an Krediten vergeben. 30% vom Kreditmarkt haben die in der Hand.
Gab es bei dem Chipotle Mexican Grill nicht auch irgendwie so einen Skandal?
Ja,
die Aktie doch auch eingebrochen.
Richtig, ja. Vielleicht ist das auch aus Value-Investoren-Sicht. Also ich war eben in dem Laden, ist das interessant, das war brechend voll, da war eine Riesenschlange zur Mittagszeit. Und das ist gar nicht so günstig. Also pro Person mit Getränk zahlst du so grob $10. Das ist so ein Burrito oder so eine Salatschale. $10, ja. Und da ist Reis, Bohnen und grüne Paprika sind nicht so teuer, gell? Was haben die an Lebensmittelkosten? Nicht so, vielleicht $1-2 und dann haben sie eine hohe Marge. Ja, die hatten einen Skandal, das stimmt, ja.
Da ist der Kurs eingebrochen, aber das war ja auch so ein Highflyer am Markt, ne?
Richtig, ja, weil die so stark gewachsen sind und die hatten so das gesunde Fastfood-Modell und ein begrenztes Menü, also du kannst da nur so ein paar Sachen aussuchen. Und die haben so ein bisschen so die Millennials, die wollen ja nicht so ungesunde Sachen essen, die haben das richtig erkannt, dass sie halt braunen Reis haben und so Öko, so Biofleisch und so. Und das war so ein Riesentrend und dann kam halt was dazwischen, die sind zu schnell expandiert und dann waren die zur Stoßzeit, so mittags gegen 12 Uhr sind die Läden überfüllt, da haben sie, glaube ich, die Tische nicht so schnell reinigen können. Und dann haben sie irgendwie so Bakterien ausgebreitet und dann gab es so Vergiftungen und das war im Fernsehen und dann ist alles eingebrochen.
Oha.
Ja.
Ist ja auch nicht so schöne Werbung.
Nee, das kann dein Geschäft kaputt machen, wenn das nicht, wenn du da nicht die Kurve kriegst. Aber wie gesagt, wenn du die Kurve kriegst, ist sowas eine schöne Aktie, ja.
Ja, ist halt wie mit der Pharmaindustrie, das hatten wir ja vorhin schon. Das ist halt auch eine Chance, aber es dauert halt, bis es dann wieder nach oben geht.
Bei Wells Fargo ging es ganz schnell. Ich habe gestern vorgestern den neuen Vorstand gesehen. Der hat dann erklärt, wie das alles kam und er hat ganz offen drüber gesprochen. Er hat gesagt, wir sind eigentlich eine konservative Bank und die machen ja auch nicht dieses Investmentbanking, diese ganze Zockerei, da haben sie ja ziemlich ferngehalten.
So wie die Deutsche Bank.
Ja, genau, das ist ja ein Zuckerladen. Und ja, das war auch zu aggressiv, die ganzen Strafen und die ganzen Risiken, die eingegangen sind und dieser Libor-Betrug und dann gab es ja auch das betrifft ja nicht nur die Deutsche Bank, also die ganzen Skandale, da gab es ja diesen London-Wahl bei JP Morgan und so und das kostet natürlich Vertrauen und das ist kein nachhaltiges Geschäft, du kannst das nicht so. Du magst als Aktionär magst ja eigentlich immer so kleine, stetige Anstiege. Das ist viel, viel besser als diese Schwingungen nach oben und unten, weil dann springt die Dividende und der Kurs, das macht dich ja ganz verrückt. Also ich finde am besten diese ganz langweiligen Aktien, wo du konservatives Management hast, die nicht so zocken und nicht so Risiken eingehen und nicht die ganze Bank an die Wand fahren. Das bringt ja gar nichts. Dieses Kurzfristdenken oder von Vorständen, das ist ein großes Problem.
Ja, aber das ist ja bei den Anlegern auch ein Problem auf der anderen Seite, ne?
Bei den Anlegern, ja, da gibt es viele, die kurzfristig denken, leider. Aber ich glaube, das glaube ich mehr auch jüngere Leute, so ein bisschen Naivität spielt auch mit rein.
Aber ich glaube, das gehört auch irgendwie mit dazu und irgendwann lernt man dann halt da auch dazu.
Genau. Aber das man war kann bei
mir auch so.
Ja, man kann aber jemand, der jünger ist, dem kann man nur raten, mach das langweilig und sei vorsichtig und übertreib nicht mit dem Trading, behalt lieber eine Aktie mal 10 Jahre. Die Konservative ist, da hast du mehr davon, als da immer rein und raus zu hüpfen.
Okay, ich habe noch zwei Begriffe
ja?
für dich.
Okay.
Der nächste ist Glück.
Glück, ja Glück. Wer viel arbeitet und sich anstrengt, dem fliegt das Glück zu.
Punkt.
Okay, Punkt.
Das ist ja eine Aussage. Passt perfekt.
Okay.
Und der letzte ist Heimat.
Heimat. Heimat ist was Schönes. Mannheim ist der Nabel der Welt für mich.
Also kommst du direkt aus Monnem?
Ja.
Okay, dann hast du ja auch fast einen direkten Bezug zur SAP.
Ja, genau. Deswegen habe ich habe auch viele Aktien aus der Gegend gekauft, ja, war da biased, war ich beeinflusst. Hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube, die Aktie ist super. Also die haben jetzt wieder ein neues Allzeithoch erreicht und sind total gut am Laufen.
Wen meinst du jetzt genau?
SAP. SAP ist gut am Laufen, ja.
Bei BASF kommt ja auch aus der Ecke.
Ist auch super. Ist ein super Laden. Habe ich auch schon gesehen. Du hast, wenn du in New York bist, hast du total den Vorteil. Die kommen alle hierher, weil das ist der Finanzplatz Nummer 1 und dann präsentieren die und dann habe ich auch schon mit dem Finanzchef gesprochen und die haben so eine Tour angeboten. Die haben in der Nähe von New York, von Manhattan, haben die, ich glaube, das war früher eine Filiale von Ciba Geigy oder was. Und die haben da so ein Labor und da forschen die mit Vitaminen und wie man so Oetker-Backmischungen macht und wie die Schlagsahne besser wird und wie das Fischöl, da gibt es so Tabletten, Omega-3, ja. Was die alles machen, gell? Also das war total spannend. Und mit Bakterien und mit Pilzen, was, also die haben da ein Riesenlabor. Das war, also, wenn man da mal dann durchlaufen kann und so Produkte sieht, die da entstehen, dann ist man noch mehr begeistert als Aktionär.
Hast du da eigentlich mal eine Werksführung gemacht bei BASF?
In Ludwigshafen leider nein. Nein, noch nicht. Ja, aber das muss auch, das ist ja eine Stadt, also das ist ja riesig. Ja. Und überall die Leitungen und Pipelines und
Ja, das Spannende ist ja, BASF macht ja die Hauptversammlung immer im Rosengarten in Mannheim. Ja. Ich habe da um die Ecke jahrelang gearbeitet.
Ja, und, wo hast du gearbeitet?
Ja, direkt da am Wasserturm bei einer PR-Agentur, die für SAP Marketing und Kommunikation gemacht hat. Das heißt, ich habe jahrelang auch für SAP eben Kommunikationskonzepte entworfen, Marketingstrategien und sehr, sehr spannend. Und BASF hat da im Mai dann immer diese Versammlung um die Ecke und in der Mittagspause habe ich das dann immer gesehen und da kamen dann die 3 oder 4 Busse. Die haben dann da hunderte von Menschen aufgesammelt, dann die Werksführung und dann sind sie wieder zurück nach Mannheim. Und leider bin ich da nicht hingekommen.
Ja, also das kannst du aber.
Jetzt bin ich nicht mehr da, obwohl ich Aktionär bin.
Ah, da kannst du aber trotzdem mal vielleicht so einen Ausflug machen, ein paar Tage nach Mannheim.
Und in die alte Heimat.
In die alte Heimat. Da kannst du auch ein paar Podcasts organisieren, oder?
Mit Sicherheit.
Ja.
Muss ich mal gucken. Also Mannheim ist immer eine Reise wert. Ich habe mich da auch echt wohlgefühlt.
Ja, das Schloss ist auch super. Das ist, ich glaube, eines der größten Schlösser an einem Stück. Und wie die Stadt so sortiert ist mit diesen Quadraten, ist total super, diese alte Stadt. Ja, ich bin da gerne. Es ist ganz kultig.
Willst du denn auch später mal wieder zurück oder bist du jetzt so sehr New York fixiert?
Momentan New York fixiert. Vielleicht kommt irgendwann Europa, keine Ahnung.
Das lässt du auf dich zukommen.
Ja, genau. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal verwurzelt in New York und es ist eine super Stadt, hat auch Nachteile, aber ich möchte erstmal hier bleiben.
Okay, das war doch ein schönes Schlusswort und ich muss echt sagen, ich glaube, du bist durchaus ein Vorbild für viele und das wird man dann eben auch merken, wenn man deine Aussagen dann nochmal rekapituliert. Und ich finde es sehr, sehr hörenswert, was du zu erzählen hast. Und wir haben jetzt schon wieder den längsten Podcast, die längste Podcast-Episode ever beim Finanzrocker-Podcast. Und ich glaube, das ist absolut hörenswert geworden. Deswegen vielen Dank, Tim.
Okay, danke, Daniel. Mach's gut, gell? Tschüss.
Ciao.
Ja, das war das Interview mit Tim. Das etwas länger geworden ist wieder einmal. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes von dir, denn nur so habe ich die Möglichkeit, immer sichtbar zu bleiben, weil iTunes nach wie vor noch das Maß aller Dinge ist, was das Thema Sichtbarkeit von Podcasts angeht. Und die Bewertungen, die helfen dann einfach dabei, weiter nach vorn zu kommen. Ich habe 2 Bewertungen dieses Mal für dich, nämlich die erste von Vicky3. Er schreibt, Bereicherung, ganz toller Podcast, sehr gut gesprochen und sehr angenehm zu hören. Inhaltlich eine Bereicherung. Weiter so. Ja, Vicky3, erstmal herzlichen Dank auch für die Bewertung. Und es freut mich, dass dir der Podcast so gefällt. Die nächste Bewertung kommt von Hannes Eck. Er schreibt, Finanzen genial einfach erklärt. Hallo Daniel, jammern hilft nichts, aber dennoch, wo waren du und der Finanzvisier, als ich 20 war? Das hätte mir viele falsche Finanzentscheidungen erspart. Mach bitte weiter und keep on headbanging. Ja, Hannes, vielen Dank für die Bewertung. Headbanging wird natürlich gemacht und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wäre auch dankbar gewesen, wenn ich das Wissen mit 20 schon gehabt hätte. Ich glaube, ich hätte zigtausend Euro gespart und hätte jetzt vom Zinseszins profitiert. Aber leider Gottes war ich mit 20 halt auch noch nicht so weit. Und ich glaube, das entwickelt sich dann einfach. So, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Interview. Das gibt auch nochmal eine Menge her. Es hat ein komplett anderes Thema als die Folge jetzt mit Tim. Aber nichtsdestotrotz ist auch ein super Interview geworden. Und ich wünsche dir bis dahin alles Gute und mach es gut. Ciao.